Schön, dass ihr wieder da seid. Heute 5. Folge Psycho trifft Coach. Cord, mein großer Bruder, und ich, also Cord als Psychologe und ich als Life-Coach, wir haben uns mal wieder zusammengesetzt und haben überlegt, worüber können wir denn diesmal sprechen. Und es wurde das Thema Beziehungskiller. Das heißt, wir haben einfach mal drüber gesprochen, was kann denn wirklich eine Beziehung gefährden? Welche Risiken können passieren? Welche Gefahren lauern? Vor allem im Alltag. Was schleicht sich so in eine Beziehung? Was ist aber auch gerne mal am Anfang einer Beziehung häufig das große Problem? Wie kann es zu Vertrauensbruch kommen? Was sind wirklich so die größten Stolper oder meisten Stolperfallen in Beziehungen? Also wir sezieren im Grunde eine Beziehung und gucken mal, oder wir versuchen ein wenig so die verschiedenen Stadien einer Beziehung uns anzuschauen. Dabei muss man sagen, die Folge ist eine sehr, sehr lange Folge. Also wir hoffen, ihr habt Zeit mitgebracht. Es gab aber einfach auch wirklich so viel zu besprechen, dass wir uns nicht bremsen konnten. Und am Ende hatten wir auch beide das Gefühl, wir haben trotzdem noch nicht alles irgendwie mit drin gehabt. Also hört einfach mal rein. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Wir plaudern auch wieder aus dem Praxisnähkästchen und tauschen so ein bisschen Erfahrungen aus. Und wir sind ganz, ganz gespannt auf euer Feedback, wenn ihr irgendwelche Ideen noch dazu habt, irgendwas, was nicht gesagt wurde, oder ja, vielleicht fällt euch auch ein neues Thema dann dazu ein. Lasst es uns gern wissen. So, jetzt aber geht's los. Kommt mit uns an den Tisch bei Psycho trifft Coach. Schönen guten Abend. Wir sind wieder da. Ich freue mich ganz besonders auf eine brandneue Folge von Psycho trifft Coach. Psycho ist kein geringerer als mein Bruder, Psychologe oder psychologischer Psychotherapeut.
Beides korrekt.
Schön. Cord, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich. Schön, dass du da bist, Judith.
Ja, ich freue mich auch. Endlich wieder gesund. Wir haben ein paar Tage leider Verzögerung dadurch.
Ja, genau.
Aber ja, nichtsdestotrotz haben wir echt geguckt, dass wir schnell wieder einen Termin finden und quasi weitermachen können. Genau. Ich glaube, es hat uns beiden auch schon so wieder unter den Fingernägeln gebrannt, ne? Weiterzumachen.
Ja, vor allen Dingen durch das viele Feedback, was wir bekommen haben. Ne? Also wir haben ja ganz viele Rückmeldungen bekommen, muss man wirklich so sagen. Viele Ideen, viel Lob, Kritik auch, ne? Gerade was so Ton betrifft und Abläufe. Ja. Also ganz spannend. Wir lernen ja auch dadurch, und was wir auf jeden Fall umsetzen werden, vielleicht so die Meilensteine, ist, wir werden eine Facebook-Seite öffnen für unseren Podcast, dass man da auch mal so sehen kann. Vielleicht suchen wir vielleicht sogar Gäste zu bestimmten Themen. Ja. Ne? Und wir planen auch ein paar Themen schon im Voraus, also dass wir schon das vielleicht verkünden. Genau. Und was wir auch machen werden, ist weiterhin Gäste einladen. Da haben wir Rückmeldungen bekommen, dass das richtig gut ankommt. Ja. Was wir auch so im Gefühl hatten, dass wir das auf jeden Fall regelmäßig machen wollen.
Definitiv.
Ne? Und also
aber
das ist so.
Ja, heute sind wir alleine.
Ja, muss heute,
man ja direkt von Anfang an sagen.
Ja, heute sind wir mal ganz alleine, nur mit uns beiden.
Nur mit uns beiden.
Ja, genau.
Mal in Geschwisterrunde.
Ja.
Finde ich eigentlich auch mal ganz schön.
Ja.
Wir haben uns auch schon länger wieder nicht gesehen.
Ja, stimmt.
Weil das Leben immer dazwischen kommt.
Ja.
Und gerade dafür finde ich den Podcast ja auch schön. Dadurch sehen wir uns ein bisschen häufiger. Ist auch nicht schlecht.
Finde ich auch.
Na, genau.
Und das Thema ist richtig wichtig.
Finde ich auch. Wir haben es noch gar nicht irgendwo geoutet. Also ich meine eigentlich jetzt, wir haben ja schon wahrscheinlich, also wir zeichnen ja gerade erst auf, wenn wir dann live gegangen sind, wissen es eigentlich alle schon. Wer die Folge angeklickt hat, weiß es ja auch. Also warum kündigen wir es eigentlich hier in der Folge immer so groß an? Das ist ja auch totaler Quatsch eigentlich.
Ja.
Aber willst du es nochmal sagen?
Ja, wir sprechen über Tiefkühltruhen und warum die kaputt sind. Oder kaputt gehen.
Richtig.
Und was man dann dagegen machen kann. Oder?
Ja.
War das Thema falsch?
Nee, hatte ich auch so auf dem Schirm. Finde ich auch vor allem eine wichtige Frage.
Nein, Quatsch. Wir sprechen das wichtige Thema. Beziehungskiller.
Jetzt haben auf jeden Fall alle Hörer, glaube ich, kurz auf Spotify oder auf ihr Handy geguckt. Finde ich hier richtig, oder?
Genau. Aber es ist Beziehungskiller, und das ist eine ganz, ganz wichtige Thematik, weil Beziehungen, ich würde mal behaupten, dass es mit einer der häufigsten Gründe ist für sagen wir mal, Probleme im Alltag, auch im eigenen Erleben, auch in eventuell dem Symptomatischen. Menschen, ne? Also wo wir dann plötzlich merken, uns geht es irgendwie schlechter oder man entfremdet sich, man verändert sich und von daher freue ich mich sehr über diese Folge.
Und, ja, ich auch.
Ja, also so kann man es einfach sagen, zusammengefasst, genau.
Auf jeden Fall, finde ich, hast du gut gemacht. Also genau, es geht ja im Grunde, also das muss man vielleicht direkt sagen, Beziehungskiller, also Cord oder ich, Beziehung kann ja alles sein, ne? Geht es ja um eine Systemik im Grunde. Mhm. Aber wir reden jetzt natürlich, also ich denke mal, das haben auch alle so verstanden, um die partnerschaftliche Beziehung. Mhm. Und genau, wo könnten da eventuell Risiken auftreten oder ne, Gefahren bestehen, ja, oder sich einschleichen. Ja. Das ist ja wahrscheinlich auch meistens eher das Problem, dass sich Dinge einschleichen, die man meistens gar nicht kommen sieht oder auch nicht bemerkt, wenn sie da sind. Also, dass sich Dinge so einfahren und man auf einmal merkt, ey, was ist los? Ne? Also, wir sind mittlerweile an einem Punkt, den haben wir so irgendwie gar nicht kommen sehen. Mhm. Wie konnten wir denn da hinkommen?
Ja.
Dass wir vielleicht da mal so ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Was haben wir so aus unserer Praxis, was haben wir für Erfahrungen?
Ne? Mhm, genau. Du sprichst vor allen Dingen den Bereich an, wenn man, also oder anders formuliert, ich glaube, dass die Paare sich angesprochen fühlen jetzt beim Zuhören, die sich sagen, Mensch, ja, das könnte sehr spannend sein zu hören, wo wir vielleicht zu unaufmerksam sind oder wo vielleicht irgendwas schon stattfindet, ohne dass wir es gerade bewusst wahrnehmen. Also, weißt du, wie ich das meine? Also wo sich schon was verändert in der Beziehung, man vielleicht noch nicht denkt, das ist ein Problem, aber man ist vielleicht nicht so glücklich darüber. Mhm. Ne? So, und das ist auch die Idee, nicht jetzt hier einen auf Drama zu machen oder also einfach nur so die schlimmen Sachen runterzurasseln, ne? Sondern auch quasi ein Stück weit natürlich aus professioneller Sicht Tipps zu geben. Und Tipps ist schon wieder so umgangssprachlich, ne? Also Tipps, das hört sich mal so an, als wenn wir hier so die Wundertüte haben oder so, ne? Tipps ist vielleicht das falsche Wort. Vielleicht, dass wir über Fakten reden oder über Dinge, die unterstützen können, die Beziehung zu überdenken und die Qualität in der Beziehung zu überdenken.
Ja, das würde ich auch so beschreiben. Ich meine, es muss ja noch nicht mal unbedingt so weit gekommen sein in einer Beziehung, sondern genau, man kann sich ja hier im Grunde Anregungen abholen, wie man es auch nicht dahin kommen lässt. Aber es ist vielleicht auch ganz interessant einfach, wir können ja auch noch mal ein paar Fallbeispiele mit einstreuen, wo halt wirklich Stolperfallen sein könnten.
Ja.
Das wird dann vielleicht manchen bekannt vorkommen, vielleicht auch nicht, wie auch immer. Aber also dass wir da, jetzt haben wir es ja so schon ziemlich angekündigt. Wir können einfach mal starten, ne?
Genau. Ich glaube, dass das Thema erstmal vom Namen her eher dich anspricht, also als Coach.
Ne? Das stimmt, du hast recht. Also insofern, weil das hast du jetzt auch schon häufiger erwähnt, keine Diagnose dann in dem Fall vorliegt. Mhm. Und sowas natürlich auch interessant ist für ein Paar-Coaching zum Beispiel, ne? Dass man, wenn es zu Problemen kommt, natürlich dann auch Anfragen kommen bezüglich eines Paar-Coachings, was ich immer für sinnvoll erachte.
Mhm.
Aber was natürlich auch immer insofern ein bisschen schwierig ist, also wenn man ein Paar-Coaching anfragt, dann ist es natürlich im besten Fall so, dass beide Partner das möchten und beide darauf Lust haben und was an der Beziehung ändern wollen.
Mhm.
Das ist halt ein Unterschied zum Einzelcoaching. Im Einzelcoaching kommt jemand auf mich zu und kann natürlich sich komplett auf sich fokussieren und konzentrieren und braucht natürlich in der Sitzung auch auf gar keinen anderen Rücksicht nehmen. Und man kann sich wirklich so nur auf die eine Person konzentrieren und deren Themen. Während das beim Paar-Coaching natürlich so ist, dass beide Seiten gehört werden wollen und aber auch vielleicht eine Seite mitgeschleppt wird und gar keine Lust hat. Und oder halt auch irgendwie schon im Grunde, sagen wir mal, die Beziehung vielleicht schon abgeschrieben hat und nur noch mitkommt aus einem Schuldgefühl heraus oder was auch immer. Das heißt, Paar-Coaching ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, ne? Das ist natürlich wirklich im Optimalfall so, dass das beide wollen.
Mhm.
Aber ja, ansonsten, klar, sind auch trotzdem Einzelklienten häufig bei mir oder fragen mich halt an, auch zu Beziehungsthemen.
Mhm. Ne?
Und dann ist es natürlich auch ganz interessant, dahin zu schauen, obwohl man dann auch meistens natürlich hinschaut, was der Klient für sich ändern kann. Ne? Also dann geht es da auch wieder um Verhaltensmuster und solche Dinge. Oder genau, vor allem Kommunikation. Ne? Kommunikation, das wird auch, werden wahrscheinlich dann die Hörer jetzt auch alle merken, das wird heute so der Dreh- und Angelpunkt für uns wahrscheinlich werden. Wie kann man da
Ja.
Also wir schaffen aber da, am Ende landet es ja auch immer in der Kommunikation.
Ja, denn, ne? Ja, also ich würde auch sagen, Kommunikation ist ein wichtiger Baustein. Der andere, meiner Meinung nach, der wirklich alles limitiert und auch limitiert oder auch möglich macht oder nicht möglich macht, ist der Punkt der Erwartungen. Mhm. Mit welchen Erwartungen und Vorstellungen gehe ich in die Partnerschaft rein?
Ja, ne? Sehr wichtiger
Punkt. Nimm einfach mal den Klassiker, möchte ich Kinder kriegen und der Partner nicht.
Ja.
Weißt du, so. Ne? Genau. Wenn zum Beispiel der eine sagt, nee, ich will niemals Kinder kriegen, ja, und der andere möchte aber unbedingt, dann wird das schwierig.
Mhm. Ja.
Also ich würde mal sagen, es ist sogar unlösbar, wenn man diese Standpunkte beibehält, weil es führt auf jeden Fall zu 100% dazu, dass einer unglücklich wird.
Ja.
Mindestens einer.
Definitiv. Ja.
Und also jetzt, wenn man so nicht wegrückt von diesem Standpunkt, ne?
Ja.
Oder den nicht verändert oder so. Ne? Also Erwartungen haben eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle. Und auch der Punkt, um das jetzt direkt dann schon da einzusteigen, in die Tiefe zu gehen,
gerne,
ne? Thema Identität. Das heißt, welche Vorstellung habe ich von mir?
Mhm.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich als Mann, ne, welche Vorstellung habe ich von mir? Die Definition des Manns, also des Mannes so, ja, in der Partnerschaft. Ja. Und welche Vorstellung habe ich dann, auch wieder aus meiner Sicht, von Frau? Frau sein.
Ja.
Ja. Das wird ja sofort auch schon dann festgelegt, in welcher Kultur ich mich bewege. Oder und natürlich auch, was bringt die Frau mit für eine Sicht? Also die Partnerin. Ne? Sieht die das genauso oder hat sie eine ganz andere Sicht davon?
Mhm. Ne?
Und das ist deswegen wichtig, weil wenn ich nämlich schon geprägt bin von einem gewissen Männer- oder Frauenbild, bringe ich auch entsprechend die Erwartungen und auch die Vorurteile eventuell mit in die Partnerschaft.
Mhm, das stimmt.
So nach dem Motto, ich sage jetzt mal Klassiker wie, ja, der Mann hat irgendwie keinen Plan, wie eine Waschmaschine geht oder wie man aufräumt oder weißt du sowas, ne?
Mhm.
Und der denkt vielleicht auch, der Mann, dass der Job der Frau, sich zu Hause um die Kinder zu kümmern, wenn wir mal jetzt bei solchen plakativen Dingen bleiben, ja, so ist kein Job. Also es ist irgendwie, ne, so irgendwie nur so ein, so, wie sagt man, Spaß oder sowas, ja.
Ja, ja.
Und umgekehrt vielleicht die Frau, ne, die dann vielleicht an der Stelle dann sagt, so, ja, der Mann hat eh keinen Blick dann dafür oder, ne, nimm das Beispiel Sexualität. Ne. Also das ist auch nochmal, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, dass man, also ich höre immer wieder in den Therapien, dass das Thema ist, irgendwie, der Mann will ja eh nur das eine. Ja, oder, ne, oder so, es sind so verschiedene Perspektiven, die so immer wieder durch so ein Schubladendenken dann aufkommen.
Was sagst du denn dann dazu, wenn die dann sowas sagen?
Also mit so reinen Aussagen, die nehme ich ja erstmal so zur Kenntnis. Ne? Das hängt so ein bisschen davon ab, was der Auftrag ist, mit dem die kommen. Ne? Also wenn der Auftrag zum Beispiel ist, ich möchte gerne eine andere Qualität in der Partnerschaft leben. Beispiel wäre, ich möchte selbstbewusster sein.
Mhm.
Ich möchte mich mehr durchsetzen können in der Partnerschaft. Ne?
Ja.
Oder
das habe ich übrigens auch häufig.
Okay.
Ja, das, ne? Thema. Ja.
Okay. Ja. Also das ist genau Selbstbewusstsein. Ne? Das, oder halt, ich möchte mehr mich öffnen können.
Mhm.
Also ich möchte mehr ich selbst sein in der Partnerschaft oder so.
Das, ja,
sage,
genau.
Ich jetzt mal, ja? Ja. Sowas. Ne? Dann wäre dann für mich die Frage als Therapeut. Jetzt, ich arbeite ja dann therapeutisch im Sinne von Krankheit und Leidensdruck, wenn wir das jetzt wieder aus Krankenkassensicht sehen, ne? Wenn man das jetzt also über die Krankenkasse bezahlen lassen möchte, ne? Dann wäre das so die Frage, wo ist da der Leidensdruck, die Belastung, die schon einen krankheitswertigen Charakter hat.
Mhm.
Ja? Also zum Beispiel vielleicht irgendwas Depressives. Oder, ne, also als Hintergrund, dass es dann daher kommt. Ne? Und ich denke, das wird der Thematik nicht immer ganz gerecht. Weil manchmal ist nicht unbedingt immer was eine Erkrankung dahinter, ja, das ist meine Meinung. Deswegen denke ich auch, ist das eher Anlaufstelle für deinen Bereich. Mhm. Also, dass man dann eher zu einer Person geht, die niederschwelliger arbeitet. Also nicht sofort im Sinne von Erkrankung.
Ne?
Ich meine das nicht abwertend, ne? Sondern nur, dass auch die Hörer Bescheid wissen. Ne? Also es ist mehr gemeint mit
voller Diagnose. Nicht,
genau, ganz genau.
Ne? Genau. Dass man Problematiken, aber die noch nicht zu einer Diagnose geführt haben. Ne?
Man könnte auch sagen, Diagnosen sind immer erst dann eine wichtig, wenn schon sehr weit fortgeschritten ist.
Klar, ja.
Ne? Und ich würde schon fast sagen, wenn man früher eingreift, ist es deutlich besser und auch einfacher für den Verlauf.
Vollkommen. Also ich erlebe das auch immer mehr. Ich finde das total spannend. Also ich habe das Gefühl, Live-Coaching wird auch wirklich immer gefragter und die Leute nehmen das auch viel mehr in Anspruch, sich da mal jemanden zu suchen oder sich einen Gesprächspartner zu holen, der dann auch mit einer gewissen Expertise daran geht oder mit einer gewissen Methodik, dass man da auch aufräumen kann bei bestimmten Problemen, ne? Ohne dass sie, wie du schon sagst, zu einem Krankheitsbild schon geführt haben. Mhm. Und also es kommen auch sogar Leute zu mir, die wirklich absolut gar keine Probleme haben und die einfach sagen, ich habe Lust, mir jetzt mein Leben mal genauer anzuschauen und ob das noch so die richtige Richtung ist. Mhm. Gerade auch viel dieses Thema, was du auch gerade sagtest, Selbstbewusstsein, wie kann ich mich noch besser so positionieren, ob das jetzt im Job ist oder wie du auch schon sagtest, in der Partnerschaft, das finde ich auch total sinnvoll. Ne? Und du hast schon recht, also gerade Beziehung ist natürlich immer ein brisantes Thema, weil es ist halt so der Mensch, mit dem wir die meiste Zeit verbringen.
Ja.
Deswegen, und da geht es halt auch viel darum, dass wir den nötigen Freiraum auch weiterhin haben, uns selbst auszuleben oder uns zu entwickeln, als auch natürlich, wie du schon sagst, wir haben auch bestimmte Erwartungen an unsere Beziehung und den Partner, dass das alles so ein bisschen miteinander in Harmonie und in Balance ist. Man spricht immer von Work-Life-Balance, ne? Aber es gibt natürlich auch so diese, weiß ich nicht, kann man das Love-Balance, Life-Love-Balance
nennen? Ja,
keine Ahnung.
Genau.
Aber ich glaube, dass, ne, so vielleicht kann man da auch schon mal ansetzen. Ich habe überlegt, dass wir so vielleicht ein bisschen strukturiert an die Sache heute mal rangehen, dass wir uns mal anschauen, was gibt's denn so für Stadien in einer Beziehung? Mhm. Weil Beziehungskiller müssen ja auch nicht immer schon oder nicht immer erst nach 10 Jahren Beziehung oder 20 Jahren Ehe auftauchen. Mhm. Die können ja auch schon relativ zu Beginn da sein.
Mhm.
So dass, sagen wir mal, vielleicht auch gar keine Beziehung richtig stattfinden kann. Dass wir vielleicht auch nochmal so auf sowas eingehen wie Bindungsängste.
Definitiv.
Was auch immer.
Definitiv,
ne? Dass wir da vielleicht uns das mal anschauen. Das heißt, ich wollte mit dir vielleicht mal so ein bisschen anatomisch vorgehen.
Ja.
Ne? Von Beginn einer Beziehung an. So ein bisschen auch wie zu älteren Fällen, wo es dann, wo die Leute wirklich echt ihre Jahrzehnte schon miteinander verbracht haben. Ne?
Ja.
Genau, vielleicht können wir da ja mal starten.
Mhm. Ich würde auch vorschlagen, dann, dass du es vielleicht auch führst. Ne? Das wäre vielleicht ganz gut. Ne? Und
klar.
Dann orientieren wir uns dann da dran. Ja, sehr gerne.
Ich muss einen Schluck Kaffee mal eben nehmen.
Ja,
ist ja schon wieder spät.
Fall. Prost. Ja, genau, wir haben heute wieder mal wieder spät, das stimmt ja. 20 vor 11, gut ab.
20 vor 11. Mhm. Aber wir schaffen das, Bruder. Wir schaffen das.
Definitiv, klar.
Ja, also. Wie ist es denn am Anfang einer Beziehung? Also ich finde, dass gerade am Anfang einer Beziehung viele denken ja immer so, boah, das ist die geilste Zeit, weil es ist super leicht, ey, alles ist aufregend, man ist voll verliebt ineinander, da kann ja eigentlich nicht mehr dann viel passieren, ja, wenn beide dann auch noch, sagen wir mal, frei sind, ne? Und keine Altlasten sind. Ich spreche jetzt immer wirklich von dem perfekten Fall, es sind auch keine Kinder da, es ist keine Scheidung da, sondern es sind jetzt zwei Menschen, die sich einfach komplett unabhängig begegnen. Also die anderen Themen lasse ich jetzt gerade mal erstmal mit einem guten Grund außen vor.
Ja.
Finde ich es trotzdem bei allem eine der schwierigsten Phasen, weil es kommen zwei Menschen aufeinander, die sich wirklich überhaupt nicht kennen und noch nicht einschätzen können. Und im Grunde da ja dann erstmal eine Annäherung stattfinden muss. Und da fehlt ja auch im Grunde noch das Vertrauen. Also man hat dann eventuell aber trotzdem schon seine Erfahrungen gemacht. Man hatte, weiß ich nicht, in früheren Beziehungen bestimmte Knackpunkte oder ja bestimmte Muster auch, ne, die sich so ein bisschen wiederholt haben. Das heißt, auf die ist man schon so ein bisschen fixiert, ne, so in der neuen Beziehung. Das heißt, ich versuche es mal irgendwie konkret zu machen. Man wurde vielleicht betrogen in einer früheren Beziehung und man lernt jetzt den neuen Partner kennen und der kann die allerbesten Absichten haben und ist der absolute Edelpartner.
Mhm.
Und trotzdem fehlt da natürlich das Vertrauen oder da ist halt immer wieder diese Angst, ja, wann passiert denn das nächste Mal, dass mein Mann mich da oder der Partner, ich sage jetzt immer Mann, ich gehe ja gerade von mir aus als Frau, aber dass der mich betrügt.
Mhm.
Ne, so. Oder dass man da halt auch vielleicht besonders drauf guckt, wenn man dann gerade am Anfang irgendwie auf Partys ist oder in Situationen unterwegs ist, wo dann halt auch, sagen wir mal, dann das andere Geschlecht da ist, ne, und dann guckt, wie reagiert der Partner, wo dann halt vor allem das Thema Eifersucht natürlich auch ein großes Thema werden kann. Und ich finde, Eifersucht ist natürlich, oder jetzt nicht, um direkt auf Eifersucht einzugehen, aber ich glaube wirklich, der Anfang der Beziehung ist immer so der schwierige Part, weil man muss sich wirklich erstmal kennenlernen und dieses Kennenlernen hat auch viel mit Erwartungen zu tun, mit Bildern, ne, die man von dem Partner hat.
Ja.
Also man hat ja, wenn man den Partner kennenlernt, dann sagen wir mal, man findet den auch äußerlich total toll und alles und man hat so sein Bild und das wird sich ja dann erst im Laufe der Zeit bestätigen, ob das Bild dann stimmt oder ob es sich verändert. Also das kennen wir doch alle, wenn wir eine Person das erste Mal sehen und kennenlernen.
Mhm.
Dann ist es doch häufig so, dass wenn man die Person dann eine lange Zeit kennt, dann sagt, boah, ich weiß noch, als ich dich kennengelernt habe, da hatte ich ein ganz anderes Bild von dir. Ne, da hatte ich irgendwie das und das Bild von dir. Und irgendwie, ne, ich empfinde dich jetzt, ich betrachte dich jetzt komplett anders. Also irgendwie, ne? Und so empfinde ich das halt auch. Also man hat halt so seine Vorstellung von dem Menschen, den man da sieht. Aber dadurch, dass man ihn ja noch nicht wirklich kennt, muss sich das Bild dann entweder bestätigen oder auf jeden Fall so verändern oder festigen, dass man dann auch das korrekte Bild bekommt.
Ja. Also korrekte Bild im Sinne von, was meinst du genau
damit? Das reale Bild, würde ich halt sagen. Also das erste Bild ist ja so, dass ich sehe jemanden und dann kommt da wahrscheinlich auch viel zusammen. Ja, also verstehe. So Erfahrungswerte, Projektion. Ja. Also der sieht dann jemandem ähnlich oder der spricht in mir Dinge an, den finde ich sympathisch. Genau. Ich hoffe, ich mache das hier nicht genau zu
kryptisch. Nee, du machst das, nee, im Gegenteil, ich finde das super gut erklärt. Versteht man das, oder? Ich habe nur an der Stelle gedacht, das könnte man missverstehen, deswegen frage ich dich, damit man deinen Gedankengang richtig versteht. Ne? Ja. Aber genau, finde ich, hast du super gut ausgeführt. Das heißt, es wird so überprüft, meine Vorstellung, die ich von etwas habe, wird dann überprüft an der Realität, ob sich das damit deckt oder nicht. Das meinst du wahrscheinlich mit dem richtigen, korrekten Bild dann. Ja. Genau, alles klar. Den ist also, verständlich. Ja, für den Hörer.
Ja, ja. Ich hoffe, ich konnte das jetzt echt ganz
gut erklären. Ja, hast du gut erklärt.
Also so handfest kann man das vielleicht daran machen, dass man, ja, dann ähnelt der halt irgendjemandem, ne, den man schon länger kennt oder zeigt sich dann in dem Moment halt total, sagen wir mal, gesellig, ja, und alle sind gut drauf und so. Und dann, weiß ich nicht, wenn man die Person aber dann länger kennt, merkt man eigentlich vielleicht, ist die Person aber eigentlich doch eher eine ruhigere Person, sehr ausgeglichen. Genau. Ne, und auf jeden Fall verändert sich das Bild natürlich. Ja. Ne? Je mehr Facetten ich von diesen Menschen mitbekomme und mehr weiß, auch so man sich mehr dann unterhalten hat und ne, mehr kennengelernt hat, dann kann man natürlich, wird das Bild runder, ne? Oder sagen wir mal vollständiger. Ja. Und dann kann sich das natürlich auch nochmal komplett verändern. Und ich glaube, das ist so der ganz wichtige Punkt am Anfang einer Beziehung, da dann auch festzustellen, okay, wenn ich das Bild dann vervollständige, ist dieser Mensch immer noch der Mensch, den ich mir an meiner Seite wünsche und vorstelle? Oder ist der Mensch vielleicht doch jemand, da bin ich irgendwie, da komme ich nicht so ganz mit zurecht? Aus welchem Grund auch immer. Und ich glaube, das ist auch der häufige Grund, warum sich Paare dann schon ziemlich schnell trennen oder so sagen, hey, wir lernen uns jetzt erstmal kennen, wir lassen erstmal langsam angehen, was halt Sinn macht, weil genau das so, finde ich, dann stattfindet. Ne?
Ich weiß, was du meinst. Ich habe da übrigens auch in den Therapien schon die Erfahrung gemacht, dass also mehrfach, ne, dass Klienten sagen, der Anfang ist immer sehr schön und dann verändert sich das irgendwann und dann fällt es mir schwer. Also schwer im Sinne von, die sagen dann, da habe ich plötzlich keine Gefühle mehr oder die Gefühle gehen irgendwie flöten oder ich merke dann irgendwie, dann ist irgendwie der Pfeffer weg von den Gefühlen her. Ne? Und der Hintergrund ist, wenn ich den dann erarbeite mit den Klienten, ist häufig dass einfach, kann man echt so sagen, einfach die Beziehung sich verändert. Weil dadurch, dass man sich begegnet und sich kennenlernt, wird man halt von einer Vorstellung von etwas überführt in die Realität von etwas. Und dann kann man sich nicht mehr hinter irgendetwas verstecken. Nicht, dass ich jetzt implizieren will damit oder sagen will, dass ich jemanden verstecken will, sondern vielmehr, dann ist man dann plötzlich ganz anders im Kontakt. Das heißt, dann kommt man von dem Verliebtsein, von dem Kennenlernen weg und geht mehr hin zu dem, und jetzt begegnen wir uns im Alltag. Also jetzt versuchen wir zu schauen, was ist, wenn das Neue, das Gefühl von neu, weg ist und es geht in Richtung Vertraut, Vertraut sein. Und dann aus meiner Sicht beginnt eine neue Art von Kontakt, eine neue Art von Begegnung. Mhm. Und da kann man dann sehen, inwieweit man in so einer Konstanz, in einer etwas Konstanz im Sinne von etwas, dass sich was wiederholt, dass etwas im Alltag ja dann quasi was Alltägliches bekommt, was Wiederholbares, ne? Man dann gucken kann, wie kompatibel ist das? Und das ist eine andere Form von Beziehung. Umgangssprachlich könnte man sagen, das ist halt nicht nur Party, wo alles lustig ist, sondern da beginnt dann wirklich so, was ist denn jetzt, wenn plötzlich im Alltag mal Dinge auch unangenehm werden?
Ja, genau.
Ne? So, mal Müll rausbringen oder sowas, ja? Oder wer wäscht denn jetzt hier? Oder wer kocht? Ja? Oder, ne? Oder auch in der Sexualität, ne? So, machen wir mal Schema F. Oder, ja, oder weil das ist ja am Anfang halt noch prickelnd. Ne? Also so, jetzt überspitzt formuliert. Das ist nicht in allen Partnerschaften so. Und es gibt auch Partnerschaften, wo Sexualität am Anfang sehr problematisch ist. Also wo es einem schwerfällt, man sich nicht traut, richtig auf den anderen sich einzulassen. Ne? Aber die meisten Partnerschaften würden wahrscheinlich jetzt sagen, auch die Zuhörer würden wahrscheinlich sagen, am Anfang geht dann auch die Luzi ab. Also es ist irgendwie so, man freut sich aufeinander. Dann ist das sowas von Spaß und plötzlich dann irgendwann ist so dann die Lust raus oder Luft raus und dann wird das irgendwie weniger oder schematisch oder ne, da beginnt letztendlich gefühlt so eine Art von Arbeit, ja, so sagen, wird das häufiger gesagt, umgangssprachlich, ne, aber ich glaube, das ist auch wieder eine Folge schon für einen anderen Podcast, immer jetzt zum Bereich Sexualität. Ich glaube, da werden wir noch eine entsprechende gute Fachperson für einladen, ne? Ja. Die uns da auch richtig gut Informationen geben kann. Aber ich kenne das gut in Therapien, das Thema. Nämlich dieses, was du jetzt gerade eingeleitet hast, kennenlernen. Ich würde sogar noch einen Punkt hinzunehmen, ergänzenderweise, weil du hast, finde ich, die wichtigsten Sachen schon genannt. Ich mache die Beobachtung, dass nicht nur die, der Punkt eine Rolle spielt, meine Erwartungen über den anderen, sondern auch, welche Rolle ich innerhalb der neuen Beziehung spiele. Was heißt, wie ich mich wahrnehme in der neuen Beziehung. Weil es ist ja nicht selten so, dass man sagt, in der neuen Beziehung möchte ich anders sein. In der neuen Beziehung mache ich das anders. Also das heißt, wie nehme ich mich wahr in der neuen Beziehung? Beispiel wäre, wenn ich in einer Beziehung, jetzt mal aus der Sicht einer Frau, weil das häufig Thema in der Therapie ist, zum Beispiel, ich mich eher missbraucht gefühlt habe. Also wo ich schlecht behandelt worden bin. Vielleicht auch reingelegt worden bin. Ja, ich meine, passiert Männern auch, ne? Aber wo ich vielleicht reingelegt worden bin, wo ich ja noch erniedrigt worden bin oder wo gesagt wurde so, du bist zu fett oder du bist irgendwie so, ja, und ich mich total schlecht fühle, dann kann das sein, dass ich in der nächsten Beziehung plötzlich das Gefühl habe, jetzt muss ich da anders werden und vielleicht die Person sich auch ganz anders wahrnimmt. In der vorherigen Beziehung zum Beispiel keine bis hin zu nicht befriedigende Sexualität gelebt hat und in der neuen Beziehung sich plötzlich ganz anders wahrnimmt. Ne? So oder auch umgekehrt. Also so, ne? Aber plötzlich eine Veränderung da ist. Oder plötzlich sich irritiert fühlt, wenn der Partner sagt, der neue Partner, boah, du siehst total toll aus. Und die Person dann sagt, hä? So kenne ich mich ja gar nicht.
Ja, und sich dann nicht ernst genommen fühlt, ne? Oder also denkt, das ist nicht ernst
gemeint. Ja, ganz genau, ne? Oder dann sind wir wieder bei dem, was ich eingangs sagte, welche Vorstellung habe ich von Männern? So nach dem Motto, ja, ist ja klar, dass der das sagt. Mhm. Ja, so ist ja auch ein Mann. Ja, so, also so, ne, da kommt es ganz schnell. Oder schaffe ich das zu erkennen? Und also, wenn er das wirklich ernst meint, ne, und merkt dann so, was der sagt und werde eingeladen, mich selber auch anders wahrzunehmen. Mhm. Ne? Also so viel noch als Ergänzung zu dem Thema sich kennenlernen. Also ich glaube, dass die Identität, die eigene Identität, wie ich mich anders sehen will und oder wie ich mich neu entdecken möchte in der Partnerschaft oder was mir wichtig ist, inwieweit kann ich das leben?
Finde ich einen super Punkt. Also finde ich auf jeden Fall eine super Ergänzung. Dieses, genau, wie bin ich oder wie empfinde ich mich oder wie möchte ich dann sein? Was will ich auch vielleicht nicht mehr mit mir machen lassen? Ne? Mhm. Das finde ich auch zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema. Dieses, am Anfang werden ja auch so Grenzen abgesteckt.
Ja.
Ne? So dieses, die Freiheiten lasse ich mir nicht nehmen. Also zum Beispiel, ich mache immer noch was mit meinen Kumpels. Ich zocke immer noch Playstation oder ne, Fußball ist mir halt wichtig oder was auch immer. Ne? Oder auch, ich bin halt ein Arbeitstier. Ne? Ich werde mich auch nicht ändern. Also wenn so bestimmte Dinge einfach für jemanden feststehen und einfach zu einem gehören, dass man die natürlich von Anfang an auch klar kommuniziert, aber da auch aufpassen muss, dass man die nicht zu krass kommuniziert. Mhm. Ne? Nur weil man vielleicht in einer anderen Beziehung so die Erfahrung gemacht hat, man wurde eingeengt. Ne? So, ja. Dass es dann für die neue Partnerin so dieses Gefühl gibt, hier friss oder stirb. Und wenn du damit nicht klarkommst, also dann kann es da natürlich wieder zu Verständnisproblemen kommen. Also ich glaube, manchmal sind vielleicht die Absichten eigentlich wirklich gute und auch im Grunde genommen völlig verständlich und nachvollziehbar.
Ja.
Aber die Frage ist natürlich, wie werden Grenzen abgesteckt?
Ich weiß, was du meinst. Auch es geht auch ins andere Extrem. Also ich kenne auch so Fälle, dass in einer neuen Partnerschaft plötzlich, also dann gibt es so Rückmeldungen wie plötzlich geht die Frau mit zum Konzert von einer Band, die sie vielleicht vorher gar nicht gut fand.
Und dann sagt plötzlich
die Familie so, ne, so, ey, wieso gehst du denn da hin? Hast du nichts mit am Kopf gehabt? Ne? Mhm. Oder umgekehrt irgendwie, ne? Irgendwie plötzlich ist dann irgendwie, geht der Partner mit zu irgendeiner Tupper-Party oder keine Ahnung, ich meine das jetzt gar nicht abwerten, ne? Aber so irgendwas, wo man erstmal denkt, hä, hat er ja nie gemacht, was soll das denn? Ne? Oder kleidet sich anders oder ne, wo zum Beispiel dann vielleicht die Frau, die sich dann anders kleidet und dann auf einmal das Umfeld sagt, oh, was ist mit dir denn los hier? Mhm. Ne? So, was hast du denn jetzt hier? Nur ein Partner oder was? Ne? Ja. Oder ne, solche Sachen. Das sind auch, da sollte man nicht falsch verstehen. Ich glaube, dass das zu schnell interpretiert wird als, das macht ja die Person nur, um den anderen zu gefallen.
Mhm.
Ja, soweit würde ich nicht gehen. Also zumindest nicht am Anfang. Wir sind in der Kennenlernphase gerade in dem Gespräch hier. Ne? Ich glaube, dass es zu tun hat mit, ich lasse mich erstmal auf den anderen ein.
Ja.
Ich lerne den anderen kennen. Ich lerne das Umfeld kennen. Ich möchte den, und dann darf ich mich auch selber in der Identität auch neu entdecken und gucken.
Ja, zumal man darf ja auch nicht vergessen, der andere eröffnet einem ja auch erstmal wieder eine komplett neue Welt.
Mhm.
Also ne, man
genau.
lässt sich ja mit einem neuen Partner auch auf eine neue Welt ein und entdeckt ja auch vielleicht Dinge, die einem vorher verschlossen waren oder die, auf die man sich, wie du schon sagst, einfach vorher noch nicht so einlassen wollte.
Ja. Ne? Genau. Ne? Ich glaube, wichtig ist hier für die Hörer, ne, wenn die sich in so einer Situation befinden, eher, also jetzt aus fachlicher Sicht, das jetzt als Tipp oder als Expertenrückmeldung, sollte man auf seine Intuition achten. Also wenn ich das Gefühl habe, ich will mir das mal angucken, aber ich behalte mir auch vor, das abzubrechen oder zu sagen, das ist nicht meins. Ne? So. Mhm. Das ist halt, ich glaube, das ist das Wichtige, dass das respektvoll in der Partnerschaft angesehen wird und nicht im Verlauf der Partnerschaft plötzlich als Nachteil vorgehalten wird. Zum Beispiel, am Anfang bist du noch mitgekommen. Warum denn jetzt nicht mehr? Ich dachte, du findest das gut. Ne?
Genau. Weißt
du, ich das meine? Ne? Dass wenn das dann doch im Verlauf dann gar nicht mehr gut gefunden wird oder so.
Ja.
Ne? Das ist etwas, ich finde, dass ein Respekt ist vielleicht auch dann auch noch ein wichtiger Ansatz, den wir noch nicht benannt haben. Ein Respekt, eine Anerkennung für die Individualität in der Partnerschaft gefunden wird. Also, dass man ein Recht hat, ne, auf eine individuelle Entwicklung. Und das ist auch meine Vorstellung von Partnerschaft, dass man die Individualität fördert. Also, dass man nebeneinander gemeinsam durchs Leben geht.
Genau.
Miteinander, nebeneinander. Also nebeneinander in Bezug auf nicht nebenher leben, sondern nebeneinander im Sinne von jeder darf individuell sich entscheiden, was er macht. Das wird eh spannend. Und ich glaube, das für dieses Podcast jetzt wird den Rahmen sprengen, aber auch das Thema für dann den Podcast werden wir noch machen mit Sexualität. Was ist, wenn ein Partner sich für eine andere Beziehungsform entscheidet?
Mhm.
Wenn er zum Beispiel feststellt, er ist bisexuell. Oder weißt du, solche Sachen. Ne?
Ja.
Ich meine, aber es gehört indirekt schon noch zum Thema Partnerschaft hinzu. Also, dass jeder sich entscheiden kann, gucken kann, ne, so darf ich mich individuell entwickeln. Oder habe ich Angst, und das ist ein wichtiges Thema hier für unseren Podcast, ne, habe ich Angst, den anderen zu verlieren. Also bei den Beziehungskillern.
Ja.
Wie verändere ich plötzlich mein Verhalten, ne, wenn ich jetzt das Gefühl habe, oh, wenn ich mich so verändere, dann verliere ich die Person.
Mhm.
Ja.
Definitiv. Also ich finde, du hast ganz spannende Sachen gesagt. Also wirklich, ich bin selber gerade, du hast mich total zum Nachdenken angeregt.
Achso, okay.
Hat eine super schöne Richtung angenommen, auf jeden Fall.
Also Einleitung, ne?
Ich bin da total bei dir und ich finde auch, was ganz wichtig ist, wie du schon gesagt hast, so dieses, man darf sich auch weiterentwickeln und man begleitet ja auch den Partner dabei. Also ich empfinde das genauso wie du, dass eine Beziehung, auch eine Ehe oder was auch immer, es ist ja ein Privileg, den anderen Menschen an seiner Seite zu haben und ich besitze den anderen nicht. Sondern im Gegenteil, ich begleite den bei seiner Reise durchs Leben. Und natürlich will ich auch versuchen, den dann zu bestärken und zu bekräftigen in allem, was er sich gerne vom Leben noch erwartet oder ne, so. Und genau, es gibt natürlich auch Themen, die ich da nicht so teilen würde oder ne, wo ich jetzt, sage ich mal, nicht mit der Leidenschaft dann dabei bin wie mein Partner. Aber ich finde das, wie du es auch gerade schon gesagt hast, ist auch nur normal, weil wir sind nun mal auch zwei verschiedene Individuen. Ne? Also man kann ja auch nicht immer nur verlangen, dass es immer nur ein Wir gibt. Es gibt halt auch mal Momente oder Phasen, da teilt man die Dinge nicht immer unbedingt so leidenschaftlich, wie man es sich auch gerne wünscht. Ne? So. Und ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung. Und was ich auch ganz wichtig finde, du hast ja gerade sowas gesagt wie, und am Anfang fandst du es doch auch noch cool, ne? Und warum denn jetzt nicht mehr?
Ja.
Ich finde auch, jeder hat auch das Recht darauf, seine Meinung mal zu ändern.
Genau.
Ne? Oder auch mal in einem bestimmten Moment auch zu sagen, so jetzt, nee, jetzt habe ich da gerade keine Lust drauf.
Ja.
Oder, ne? Oder nur weil du es jetzt gerade möchtest, heißt es ja nicht, dass ich das jetzt auch auf jeden Fall möchte.
Ja.
Ne? Ich glaube, was du auch gerade auch dann schon wieder angesprochen hast und auch richtig benannt hast, ist wirklich Respekt.
Ja.
Ich glaube, es sind zwei Dinge, die da zusammenkommen. Einmal Authentizität, also authentisch bleiben, bei sich bleiben. Das ist natürlich auch oft nicht einfach. Das haben wir letztes Mal auch schön erkannt. Erstmal auch zu wissen, was will ich denn selber? Ne? Also was will ich denn? Das ist ja schon, da geht es ja schon los. Ne? Also, das ist ja schon eine große Aufgabe, finde ich. Und wenn man das aber weiß, damit auch wirklich authentisch umzugehen und ehrlich umzugehen und versuchen, den anderen natürlich jetzt damit auch nicht zu verletzen oder da irgendwie, also respektvoll mit dem anderen auch umzugehen. Ne? Oder sagen wir mal, ich mache mal so ein Beispiel auf, wie Playstation spielen und Fußball. Ja? So. Jetzt könnte man ja dem Mann so vorwerfen, boah, ey, schon wieder Fußball und so, ne? Und ihr, boah, dann sauft ihr ja nur und was ist denn da? Und ne, und so, dass man das so ein bisschen abwertet. Ne? Und das finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Also wenn so ein Bild ist, selbst wenn so ein Bild entstehen könnte, aber dass man das jetzt nicht unbedingt dem Partner aufs Auge drückt, ne? Sondern dass man wirklich guckt, warum ist dem Partner das so wichtig? Ne? Also was zieht der denn für sich daraus? Anscheinend ist das ja irgendwas, was dem Partner total viel gibt.
Ne? Ich weiß, was du meinst. Vielleicht um das, was du jetzt sagst, direkt lösungsorientiert zu vermitteln hier an unsere Hörer, könnte man ja auch sagen, das, was du gerade als Information jetzt hattest, könnte man ja zum Beispiel sagen, also man kann schon, finde ich, die eigene Wertung für sich mit reinnehmen. Also man kann zum Beispiel sagen, okay, du willst hier Playstation spielen oder Fußball gucken, ne, und dann dein Ding da durchziehen. Ne? Ja. Dass man dann zum Beispiel sagt, so okay, klar, wenn du es machen möchtest, dann mach das. Ne? Aber ich muss dir sagen, also mich, für mich ist das gar nichts. Ja? Oder,
das ist ja was, ne, anderes.
Weißt du, wie ich
genau.
es meine? Weil dann bleibt man auch bei sich selbst. Ja. Also wenn man dann sagt, für mich ist das nichts.
Genau.
Oder dass man vielleicht auch sowas sagt wie, boah, sei mir nicht böse, aber heute merke ich, boah, da reagiere ich allergisch drauf. So, ne? So, also, oder das ist nicht meins. Oder ne, heute kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Oder ich merke. Oder natürlich, wenn da eine andere Energie hintersteckt, sowas wie, man fühlt sich vielleicht zurückgesetzt. Oder was übrigens auch schon bei mittelfristigen Beziehungen ist, also wenn die länger schon anhalten.
Ja, wir sind
jetzt
schon ein bisschen weitergegangen auch eigentlich. Im Grunde können ja auch schon, genau.
Weißt du, wie ich das meine? Also das, wo du dann das Gefühl hast, okay, warum leuchten bei dem die Augen, wenn die Freunde zum Fußball gucken kommen und bei mir nicht?
Das, so ja, das macht. Ist natürlich, das hast du gut gesagt, ja, weil genau darum geht es ja im Grunde.
Ne? Wo man dann auf der Couch sitzt und dann so gehend oder was, ne? So nach dem Motto, so man sitzt dann zusammen auf der Couch und dann fragt man noch so, hast du den Müll noch rausgebracht oder so, weißt du? Und man sich denkt so, boah, nee, das will ich jetzt hier nicht hören. Ne? So, weißt du? Ne? Das ist gar nicht so weit hergeholt, was ich jetzt gerade als Beispiel nenne. Und hier ist, glaube ich, wichtig, dass du eingangs sagtest, das Hauptthema Kommunikation.
Ja.
Weißt du? Also wieder zu dem Thema vermitteln von wichtigen Bedürfnissen. Also, dass man nicht, wie sagt man, das ist übrigens gerade, was ich jetzt gerade aufmache, ein Thema, das ist so ein Riesenthema, ja. Weil Bedürfnisse, kurz eine Einleitung noch dazu von mir, aus therapeutischer Sicht, ein hohes Thema in Therapien, also ein großes Thema.
Beim Coaching auch, ist ein ganz wichtiges Thema.
Okay, gut, dass das das ergänzend, Nämlich das Thema, kann ich überhaupt meine Bedürfnisse wahrnehmen? Kann ich die Bedürfnisse auch vermitteln? Kann ich sie aussprechen? Oder fällt mir das schwer?
Ja.
Und weil ich muss immer das auch abgleichen mit dem, wie reagiert denn der Partner darauf? Also, weißt du, wie ich das meine? Hört er mir zu? Hört er mir nicht zu? Nimmt er mich ernst? Was mache ich, wenn er mich nicht ernst nimmt? Was mache ich, wenn er mich übergeht? Das wird jetzt nicht alle Hörer ansprechen, weil es gibt auch Hörer, die sagen, ich habe damit gar kein Problem, ich spreche das aus und dann muss der mit leben und fertig. Ja, so. Das ist natürlich die Frage, welche Rolle habe ich in der Beziehung? Dann sind wir wieder bei dem Thema, ne? Gibt es ja auch Personen, die einfach, hier komme ich, sah und siegte.
Ja,
so.
Ja.
Das gibt es halt ja auch. Ne? Aber man muss sich immer klar machen, da gehört natürlich auch deine Gegenpart zu.
Ja.
Also der Gegenpart, der sagt, okay, darfst du, ja? Oder vielleicht der Gegenpart, der sagt so, okay, ich mache alles, was du sagst.
Ja, genau.
Es gibt so verschiedene Dimensionen, ne? Das meine ich auch gar nicht wertend. Ne?
Ja, aber es ist ja auch ein Rollenverhalten wieder.
Richtig,
ne? Dann gehst du ja auch wieder in Rollen. Ne? Also,
ganz
dass der eine dann immer derjenige ist, der sagt, wo es lang geht und der andere Partner muss im Grunde zurückstecken. Ne?
Genau.
Ne?
Und das ist wichtig, dieses Thema Bedürfnisse wahrnehmen, vermitteln und dann auch vermitteln und leben.
Ja. Na,
und das ist gar nicht so leicht. Vor allen Dingen, wenn wir, das Thema haben wir jetzt heute nicht jetzt so als Schwerpunktthema, aber jetzt stell dir vor, du hast noch eine, auch das tangiert das Beziehungsleben, wenn du Kinder hast.
Mhm.
Dann sind nämlich beide auf einmal plötzlich erstmal total ausgesaugt als Eltern, vor allem wenn die Kinder noch klein sind. Ja. Und ich will mich da nicht wiederholen, aber das habe ich letztes Mal ausführlich nochmal gesagt, das Thema, wenn sogar noch Kinder als Beziehungsretter eingebaut werden, ne, ist natürlich dann ist ein mega Frust erleben und eine Belastung drin. Ne.
Oder wenn auch Kinder aus früheren Beziehungen noch mit reinkommen.
Mitgebracht werden.
Ja.
Ne? Genau, wo dann die Frage sich stellt, welche Rolle bekommt dann das Kind und auch natürlich die Partner, die neue, ne, dann hat man ja eine Patchwork-Situation. Ne. Das sind alles Dinge, die automatisch dazu führen, dass man das abgleichen muss mit dem, habe ich jetzt noch Raum für Bedürfnisse? Kann ich die mitteilen? Werden die gehört? Oder ne, so. Ja. Das ist schon ein sehr spannendes Thema.
Du hast es so schön gesagt gerade auch, und das ist auch wirklich ein großes Thema, zum Beispiel auch bei mir im Coaching, ist immer dieses Thema Schuldgefühle. Also die große Frage, die im Raum steht, ist immer, darf ich das überhaupt? Ja. Oder ich darf das ja eigentlich nur, wenn ich dem Partner vorher auch den Freiraum ermöglicht habe, oder ich muss mir irgendwie verdienen, oder ich muss dem Partner dafür auch irgendwas in Aussicht stellen, oder ich muss genau vorher erstmal irgendwelche Dinge noch erledigt haben mit den Kindern oder was auch immer. Mhm. Und selbst dann fällt es mir schwer, sage ich mal, Dinge von mir durchzusetzen, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. So, das ist natürlich... Also erstmal fängt es natürlich dabei an, wirklich zu wissen, was will ich denn überhaupt? Also was sind meine Bedürfnisse? Da haben wir gerade schon mal kurz drüber gesprochen, aber deswegen meinte ich gerade auch, ich habe das halt auch häufig im Coaching, dass ich wirklich mit den Klienten erstmal gucken muss, was sind denn überhaupt Bedürfnisse? Was sind denn überhaupt, was will ich denn überhaupt? Ja. Und die dann einzufordern, also wenn das zum Beispiel auch dann, sagen wir mal, wirklich so Bedürfnisse sind, wie ich bin jetzt, sagen wir mal, Schriftsteller, ne, und ich brauche im Grunde ein bisschen Zeit für mich, um mein Buch fertig zu kriegen. Also jetzt mal, ne, ist jetzt so. Und im Grunde würde ich, mein absolutes Bedürfnis wäre Ruhe, um halt da einen Schaffensprozess zu haben. Das kann jetzt auch, weiß ich nicht, es kann auch was ganz anderes sein. Ja, einfach, ich habe das Hobby, ich bin Paintball-Spieler, ja, und da ist irgendwie ein Turnier da und da und da muss ich auch mal ein Wochenende weg und ich will das halt super gerne. Wie mache ich das halt, wie kann ich das durchsetzen? Mhm. Weil am Ende, vielleicht, keine Ahnung, sind da drei Kinder im Spiel oder was auch immer, noch andere Themen irgendwie in der Familie, weiß ich nicht, ein Pflegefall oder ne, man weiß ja nie, was noch so für Anforderungen von außen kommen, so dass man ja auch immer das Gefühl hat, man lässt den anderen Partner dann im Stich. Ja. Und wie kann ich damit umgehen? Ja. Also, genau, und ich glaube jetzt, also die Lösungsansätze liegen wirklich, das haben wir schon am Anfang gesagt, immer so ein bisschen in der Kommunikation, dass wirklich von Anfang an immer kommuniziert werden muss, was ist mir wichtig und da mit dem Partner einfach den Konsens zu finden. Ne? Also wie können wir uns die Freiräume schaffen, womit kann dann der Partner auch leben, also was kann er dann für sich noch, sagen wir mal, vertreten und so, dass es halt immer ein Miteinander bleibt. Ne? Ich glaube, wichtig ist halt auch immer so diesen Teamgedanken zu behalten, ne? Dass man ja im Grunde genommen, man ist ja ein Team in der Beziehung. Ne? Man arbeitet ja zusammen an dem großen Ganzen oder ne? man will ja eine glückliche Familie am Ende haben und nicht, ich setze meine Dinge durch und ich hoffe, ich schade dem anderen nicht zu sehr oder ich habe dann Angst, der verlässt mich, sondern es soll ja am Ende, man soll sich auch mit allem wohlfühlen und es soll ja am Ende ein glücklicher Rahmen sein. Deswegen ist es wahrscheinlich einfach sinnvoll, sich selbst erstmal gut zu kennen. Ne? Ja. Würde ich jetzt so sagen, als Lösungsansatz, erstmal zu wissen, was will ich denn eigentlich? Also da hinzugucken, so als ersten Vorschlag. Und dann auch wirklich zu gucken, wie kann man das so kommunizieren, dass der Partner vor allem auch noch die Möglichkeit hat, darauf einzugehen.
Ja, hast vollkommen recht. Wobei, du sagst gerade, Partner als Team, ne? Ich meine, du gehst in so ein Idealsetting rein. Also ich bin total bei dir, sehe das genauso, ne? Aber wenn ich jetzt, da komme ich jetzt wieder so mit meiner Perspektive als Psychotherapeut, also im Sinne von, wenn eher belastende oder krank machende Strukturen vorherrschen, was du wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, im Coaching jetzt dann nicht so, sagen wir mal, vielleicht so breit hast, ne? Ja. Wenn zum Beispiel man so Strukturen hat wie, man sieht das nicht als Team, sondern ich bin hier der Chef und der andere folgt nur. Weißt du, wie ich das meine?
Aber das ist ja ein Beziehungskiller, ne?
Genau, dann sind wir schon wieder im Beziehungskiller-Bereich, ne? Ja. Und das ist tatsächlich gar nicht so selten, weil dann sind wir schon sogar in eventuell Erkrankungsbereiche. Weil derjenige, der sagt hier, ich bin hier Chef und du folgst, könnte ja zum Beispiel ein Narzisst sein. Mhm. Also jemand, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Ne? Das ist gar nicht so selten, gibt es auch gute Fachliteratur zu. Ne?
Ja, erzähl doch mal. Also
was? Ja, ne? Dann gibt es noch den anderen Bereich, nämlich den Bereich des Dependenten. Also das Abhängigen, ja, also der dann sagt, okay, wenn du der Chef bist, das ist gut, das brauche ich auch, ich folge dir. Also das ist dann die Person, die sagt, was soll ich denn heute anziehen? Oder ja, überspitzt formuliert so, darf ich damit rausgehen oder darf ich mich mit der Person treffen? Also ich überspitze das gerade, aber aber es gibt Personen, die tatsächlich sowas brauchen. Also die brauchen diese Führung, ja, und somit sucht dann der eine das andere Extrem, wenn man so will. Ne? Mhm. Und so finden sich dann auch so Beziehungsdynamik oder Personen, die eine bestimmte Beziehungsdynamik leben. Ne? Mhm. Es ist dann nicht so, dass beide sagen würden, ich bin super mega zufrieden. Ja. Mhm. Ich glaube, dass die dann eher sagen würden, so, ja, läuft. Oder ne, so nach dem Motto, ja, wenn das und das genau passiert, dann ist alles gut. Aber es darf nicht anders werden. Ne? So. Aber jetzt sind wir schon tatsächlich mehr in den pathologischen Bereich gegangen. Ne? Also was für mögliche pathologische Muster gibt es
da? Aber du hast was angesprochen, was auch wirklich essentiell ist, finde ich, in einer Beziehung, die gut läuft. Ne?
Ja.
Dass halt wirklich die Partner auf Augenhöhe sind.
Ja. Genau, das ist so ein Idealsetting, was wir ansprechen. Also sehe ich auch so. Also das wäre wirklich der Idealzustand, wenn beide Partner, also jetzt nehmen wir mal die Zuhörer, ja, wenn wir, ich könnte mir vorstellen, dass wir mit so einer Aussage nicht alle Zuhörer erreichen. Weil es wird auch sicherlich Zuhörer geben, die sagen, nee, das sehe ich ganz anders. Also wenn meine Frau hier meint, die könnte Gleichberechtigung haben, ne, so nach dem Motto, ey, dann soll die sich mal wagen. Da fliegt die hier hochkant raus. Mhm. Oder umgekehrt. Ne? Und aber ich gehe davon aus, dass die meisten sich da wiederfinden und sagen, okay, das wäre wirklich das ideale Setting, weil das ist das, was in unserer Gesellschaft angestrebt wird.
Genau.
Ja, das, was ich, muss ich dir sagen, und du, glaube ich, auch, ne, mich würde ich damit jetzt
nee, gar nicht so sehr, ne, ich bin der Chef zu Hause, ganz klar.
Also was man so anstrebt, ne, also ja, ich finde, eine gleichberechtigte Beziehung ist für mich auch das A und O, ne?
Mhm.
Also für mich persönlich, ne? Und ich muss dann halt jetzt, und wenn wir wieder in so ein therapeutisches Setting gehen, kann ich nicht meine individuelle Wertigkeit über die der anderen stellen.
Mhm.
Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich sehe das so und sie müssen das genauso sehen.
Mhm.
Also das heißt, ich könnte genauso gut trotzdem eine Person behandeln, die eine andere Sicht hat. Also wenn eine Person zu mir käme und sagt, also ich bin hier Chef, der Master und die Frau ist das nichts, ich verspitze das gerade, ja, muss ich mich nur fragen, halte ich das aus? Komme ich mit meinen Werten, mit meinen Werten, die ich habe, kann ich das vertreten? Und da muss ich dir sagen, um jetzt direkt das konkrete Beispiel zu nehmen, so eine Person könnte ich persönlich nicht begleiten, weil die gegen eine Grundvorstellung von mir dann arbeitet. Also müsste ich die Person in einen Bereich begleiten, ja, und der Person helfen, dass dieses Setting aufrechterhalten bleibt, ja, wo ich nicht hinterstehe. Also das heißt, ich muss mich nur fragen, kann ich meinen Moralvorstellungen, meiner Vorstellung von Sein, von Existenz, von Beziehungen, das begleiten, ohne mich selbst, sagen wir mal, zu verlieren. Weißt du, was ich das meine?
Ja, die Frage ist ja, also auch ganz interessant,
also dass du gerade sagst, Cord.
Ja, total interessant. Wenn dieser Patient oder die Patientin zu dir kommt, aber das Thema vielleicht ein ganz anderes ist, die Diagnose eine ganz andere ist, aber trotzdem diese Wertvorstellung bei ihm existiert und vielleicht auch dann irgendwo im Großen und Ganzen dazugehört, zu seinem Krankheitsbild.
Ja.
Aber das, glaube ich, ist ja auch nochmal ein großer Unterschied. Ne? Arbeitest du mit demjenigen, dem Patienten an diesem Thema?
Absolut.
Oder ist es nur eine Begleiterscheinung?
Ne? Absolut, ja. Ich muss für mich klar haben, welche Fälle sind für mich ein absolutes No-Go. Also welche Bereiche kann ich nicht mehr begleiten? Als Fachperson, das geht da nicht mehr.
Also und darf ich dich mal fragen, was sind deine No-Go-Fälle?
Habe ich. Ich habe nur im Grunde genommen nur einen Bereich, das ist, wenn jemand rechtsradikal ist. Also rechtsradikal ist und also rechtsradikal nicht im weiteren Sinne. Also damit habe ich kein Problem, wenn einer sagt, ich bin Deutscher und ich finde Deutschland jetzt besser als andere Länder, so als Beispiel, ja.
Ja.
Aber das ist für mich okay, das muss jeder selber persönlich wissen. Aber für mich, was ich meine ist, wenn wir eine Form von Rechtsradikalität haben, wo die Person sagt, nur die Deutschen als Beispiel, ja, sind für mich Menschen oder sind Lebensformen, die akzeptiert werden und alle anderen sind niedrigerer Qualität oder die haben ja nichts verloren. Also nach dem Motto, so eine richtige, klare, krasse Trennung da reinbringen. Also die extreme Form davon.
Ja.
Solche Menschen kann ich nicht begleiten, weil mein Menschenbild ist, dass wir alle gleich sind, dass wir alle mit Wasser kochen und dass wir uns alle auf einer Augenhöhe irgendwo begegnen müssen und sollten. Weil das ist meine persönliche Haltung, wenn zum Beispiel jemand, der extrem rechtsradikal ist, ja, einen Autounfall hat, ja, und sterben würde, wenn in den nächsten 5 Minuten nicht geholfen wird, und dann kommt eine türkische Familie vorbeigefahren, weiß ich nicht, ob der Rechtsradikale sagen würde, lass mich hier liegen, ich sterbe lieber.
Ja, hast vollkommen recht.
Also worauf ich hinaus will, ist mit diesem Setting, ne, wir begegnen uns irgendwo alle als Mensch.
Ja, definitiv.
Das ist einfach so, ist meine Haltung, also meine persönliche Haltung. Dann will ich hier nicht moralisieren, sondern einfach deutlich machen, das ist der Grund, warum ich dann solche Menschen nicht begleiten kann. Ich kann dann sagen, okay, jedem das sein, das muss jeder selber wissen. Ne? Solange man niemand anders schadet, ist das für mich okay, dann kann ich das so stehen lassen. Und sobald irgendwo ein Schaden anfängt, fühle ich mich auch von meinem Menschenbild her aufgerufen, zu schauen, dass Schaden reduziert oder abgewandt wird.
Ja,
Das bringt meine Berufsethik schon alleine mit.
Ja, aber finde ich auch gut eigentlich. Also, dass du dann für dich auch schon klar weißt, da ziehe ich dann die Grenze. Ne?
Ja, das ist das eine. Aber das, machen wir mal ein anderes Extrembeispiel auf. Ich behandle zum Beispiel auch pädophile Menschen, also Menschen mit einer pädophilen Neigung. Also, das sind ja Personen, die Kinder sexuell missbrauchen. Mhm. Ne? Wobei ich dazu sagen muss, ich behandle nicht Menschen, die das schon mal gemacht haben. Also, eine Tat schon vollzogen haben, weil dafür brauche ich ein anderes Fachwissen. Da muss ich forensische Erfahrung haben und ähnliches.
Aber du warst doch in der Forensik auch, ne?
Nee, oder? In der Forensik habe ich nie gearbeitet. Ah, aber ich behandle zum Beispiel Menschen, die Gedanken haben und Angst haben, sowas mal vielleicht eventuell zu realisieren, weil die haben es noch nicht getan. Und dann bearbeite ich die dort, hole sie auch in ihren Vorstellungen ab und überführe sie in die Realität im Sinne von, dass sie nicht zu solchen Handlungen greifen, sondern konstruktive Lösungswege aufgezeigt bekommen, dass sie anders damit umgehen können. Mhm. Das kann auch nicht jeder. Also, dass man sagt, ich setze mich mit Gedanken gut auseinander von jemand, der pädophil denkt. Ja. Also ich kann da ganz klar sagen, okay, irgendwo ist diese Person, wie auch bei einem Rechtsradikalen, Mensch. Den Teil kann ich schon sehen. Und ich fühle mich da aufgerufen, trotzdem solche Menschen, also auch pädophile Menschen, die an der Stelle eine schutzbedürftige Zielgruppe wie Kinder geschützt, eigentlich die man schützen muss, ja, trotzdem zu behandeln. Einfach deswegen, weil es ein Riesenschritt in Richtung Kinderschutz ist. Ja, weil jeder Pädophile, der nicht übergriffig wird und lernt, damit umzugehen, ist ein geretteter Kinderschutzbereich mehr.
Ja, das werden wir, glaube ich, auch von Kurt noch mehr erfahren.
Ja, ist ein anderer Bereich.
Nee, ich glaube, das werden wir von dir auch noch mehr mitkriegen, Kurt. Das ist ja, glaube ich, auch einfach ein Herzensthema von dir, ne? Kinderschutz und da bist du auch sehr engagiert. Deswegen, da freue ich mich auch schon drauf. Da werden wir mal eine Folge auch komplett zu machen.
Separat.
Aber hast du schon was Schönes angesprochen? Vor allem, ich meine, in dem Fall ist es ja dann auch ein Krankheitseingeständnis des Patienten. Ne?
Ja, genau.
Und der will sich dann ja auch helfen lassen. Und
natürlich,
da braucht es ja dann auch Leute wie dich. Ne?
Natürlich. Ne? Wie ist es denn bei dir? Also mit dem, wo du sagst, da hast du Grenzen. Kannst du das auch? Weißt du das auch bei dir?
Bei mir ist es so, ich habe nämlich gerade, während du gesprochen hast, auch schon ein bisschen drüber nachgedacht in der Zeit, dass ich halt, ich habe natürlich schon auch, sagen wir mal, Klienten, die definitiv, wo der Partner nichts zum Beispiel davon weiß, dass sie dieses Coaching machen.
Also,
wo man jetzt im Grunde genommen, weil wir kamen ja eigentlich von diesem Thema, wenn jetzt in Beziehung irgendwas falsch läuft, wie gehe ich dann damit um? Du kommst jetzt von einem Extrembeispiel, dass jetzt, dass du einen Narzissten hast und der sagt so, ja, ne, was die Frau sagt, ist mir scheißegal. Bei mir ist es dann halt so, dass da jetzt nichts ist, wo ich denke, ich muss da jetzt dringend was zu sagen, sondern dass einfach nur zum Beispiel mir klar ist, der Partner weiß nicht Bescheid, ob das jetzt ist, weil die oder der Klient gerade Angst haben, das dem Partner zu sagen, ne? Also weil er da einfach, sagen wir mal, eine bestimmte Macht einnimmt oder ob es jetzt einfach nur ist, weil sie sich dafür schämen oder was auch immer. Da frage ich auch nicht nach. Anders als bei dir ist es ja auch bei mir so, ich als Coach bin ja wirklich, ich versuche ja komplett ohne Bewertung, also nicht Bewertung, nicht, ich will nicht damit sagen, dass du bewertest, ich will nur damit sagen, ich versuche ja die geringste Einflussnahme überhaupt vorzunehmen. Das heißt, ich bin ja auch nicht derjenige, der sich herausnehmen würde, dann zu sagen, so das, wie sie das jetzt gerade leben, ne, das tut ihnen nicht gut, sondern ich versuche im Grunde genommen den Klienten da, wo er ist, abzuholen und mit ihm Lösungen aufzuzeigen oder wie kann ich das jetzt gut beschreiben?
Also, ja, vielleicht meinst du, vielleicht kann ich dir da helfen. Also ich arbeite zum Beispiel immer zielorientiert. Also das heißt, ich kriege einen klaren Auftrag in Richtung Veränderung.
Ich auch.
Und okay, siehst du? Okay.
Nee, ich auch.
Und, ne? Und,
nee, ich hab's nur irgendwie, warte mal, ich muss mal gerade die richtigen Worte dafür
finden.
Wir haben ja schon ein bisschen spät, ne?
Ja,
aber
gut, ja,
ich hatte das ja auch schon mal erklärt. Also es ist so, man muss sich das vorstellen, wenn man halt zum Coach kommt, ist es so, dass ich natürlich mit dem Klienten, also der hat sein Anliegen, der hat sein Ziel und daran arbeiten wir auch. Aber es ist so, dass ich zum Beispiel keine Wertung vornehme, um den anderen nicht zu beeinflussen, weil man sagt halt, dass im Coaching, ich gebe einen Weg vor und ich gebe eine Struktur vor und ich habe die Methoden an der Hand, aber ich bin nicht diejenige, die zum Beispiel sagt, weil es geht halt darum, dass der Klient die Inhalte von sich selbst aus sich selbst generiert.
Ah, ich verstehe, was du meinst.
Ich versuche es mal an einem konkreten Beispiel zu machen.
Das glaub ich ganz gut.
Ich hatte mal eine Klientin, ich weiß nicht, ob ich den Fall schon erklärt habe.
Kann sein, in der ersten oder zweiten Folge,
ich anonymisiere jetzt auch gerade, ne, und versuche das so zu halten, dass man es nicht versteht, wer das ist oder so.
Ja.
Aber ich hatte mal einen Fall, wo im Grunde ja, diejenige bei mir war, hat die aktuelle Situation ihres Lebens aufgeschrieben, skizziert oder für sich dargestellt. Mhm. Also alle Bereiche einfach mal so für sich aufgestellt und geguckt, was gibt's denn eigentlich so alles in meinem Leben. Und das Thema auch der Klientin war so ein bisschen, dass sie sich selbst immer schnell vergisst, ne, und alles so ein bisschen für die anderen macht. Und hatte halt auch so ein bisschen das Thema mit ihren Eltern und Job und so war da jetzt auch nicht so ganz glücklich. Und auf jeden Fall hatte sie dann so ihr Leben aufgestellt. Und es ist ziemlich schnell klar gewesen, also mir zumindest ist aufgefallen, dass der Partner in diesem Bild nicht vorkam. Mhm. So, und jetzt hätte ich natürlich sagen können, hör mal, was denn hier mit deinem Partner? Mhm. Fehlt der da irgendwie?
Ja, genau. Wo ist der denn hin?
Ja. So, und das ist jetzt ein absolutes Beispiel dafür, dass ich dann das nicht mache. Also, dass ich nicht dem Klienten, das hat dann seinen Grund, und man versucht dann als Coach eher insofern dann den Klienten darauf zu bringen, indem man sowas sagt wie, bist du jetzt soweit zufrieden auch mit deinem, mit dem, was du da, mit der Landkarte des Lebens, sag ich jetzt mal, die du da für dich aufgezeichnet hast oder aufskizziert hast, ist da alles soweit klar, ne? Fehlt da irgendwas, bist du damit fein und so. Und wenn die Klientin dann oder der Klient dann selber darauf kommt, dann ist es super, ne? Aber wenn die Klientin zum Beispiel nicht darauf kommt, ist eigentlich wirklich so, sag ich mal, das klassische Coaching, dass man es auch dann, wie soll ich das jetzt beschreiben, also dass man da halt nicht unbedingt dann nochmal sagt, so, ja, jetzt komm, oder denjenigen darauf stößt, und weil es könnte ja dann in dem anderen auslösen, dass es jetzt falsch ist, ne, dass sie da...
Ich verstehe dich.
So, dann wäre das wie eine Art Wertung von mir, genau, als würde ich dem Klienten irgendwie klar machen wollen, hey, das ist aber nicht gut, dass du deinen Partner vergessen hast.
Ich verstehe,
sondern,
was du meinst.
So, und das erfordert halt unheimlich viel Feingefühl, und ich habe halt auch ganz häufig gehabt, wenn ich dann den oder die Klienten gefragt habe in den Sitzungen, fällt dir irgendwas auf? Dann fragt mich der Klient immer, jedes Mal, ach so, sollte mir was auffallen?
Also,
weil die immer das Gefühl haben, ich sehe mehr als diejenigen selber. So. Und ich kann ja gar nicht im Grunde, ich will auch gar keine Wertung vornehmen, weil man sagt halt auch immer, der Klient ist ja im Grunde genommen der Experte und Spezialist seines eigenen Lebens. Also
ich verstehe dich,
ich habe auch schon ganz häufig gedacht, jetzt will der Klient bestimmt in die und die Richtung gehen.
Ja.
Jetzt hat er bestimmt die und die Gedanken und die Ideen.
Genau.
So, und habe schon das Gefühl, ich bin schon, ich kann ihm schon total folgen und vielleicht bin ich dem auch schon einen Schritt voraus. Also gar nicht jetzt, ohne dass ich mich über den anderen stellen will, sondern einfach nur, ne, man hat ja auch häufig in Gesprächen, hat man das ja auch mit einem, mit seinem Gegenüber, dass man denkt, darauf will der hinaus.
Genau.
Und dann war das ganz häufig so, dass das komplett falsch war, meine Annahme.
Mhm.
Und dass derjenige ganz woanders drauf hinaus wollte.
Okay. Ja.
Also sowas wie zum Beispiel dann...
Also aktives Zuhören meinst du gerade?
Dass
man zuhört und nicht so sehr interpretiert und wertet. Und
aktives Zuhören, das ist ja auch der Fachbegriff dafür.
Ja,
genau, dass man wirklich guckt, dass man da wertfrei bleibt, dass man nicht reingeht, dass man keine Beeinflussung vornimmt.
Ja, bei dem Gesprochenen bleiben. Ne?
Genau, bei dem Gesprochenen bleiben und eher sich nochmal rückversichert, nochmal fragt, wie meintest du das? Jetzt bin ich aber so, dass ich natürlich schon... wenn ich irgendwie sehe, okay, komm, das ist jetzt echt wichtig, ne, und da müssen wir jetzt auf jeden Fall, da muss ich dann doch nochmal einen Hinweis geben oder so, dann versuche ich auch schon, also ich gehe da auch sehr nach meinem Bauchgefühl, also wenn ich das Gefühl habe, so, das braucht es jetzt, da müssen wir irgendwie vielleicht nochmal, da gebe ich dann doch nochmal einen kleinen Tipp oder helf da nochmal, dann, das mache ich aber dann nur, wenn ich das Gefühl habe, das soll dann auch mehr so wie so auf freundschaftlicher Ebene passieren, weißt du, wie ich das meine? Das soll halt nicht so drüber kommen, dass ich weiß auf jeden Fall jetzt hier gerade mehr als du.
Genau. Wir sind ja jetzt darauf gekommen, glaube ich, von der Ursprungsfrage von mir, ob du weißt, wo deine Grenzen sind. Ich muss dir gestehen, jetzt bei dem, was du gesagt hast, weiß ich gar nicht mehr, ob du das beantwortet hattest.
Ja, die Grenze, ich wollte damit sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Klienten habe, der sagt, irgendwie, ich will aber nicht, dass mein Partner davon mitbekommt oder mein Partner weiß nichts davon.
Ja,
oder können sie irgendwie die Rechnung so und so schreiben? Dann würde ich da natürlich irgendwie nicht für mich sagen, das ist aber eine Beziehung, die er lebt, die ich da überhaupt nicht nachempfinden kann, oder da muss ich ihn entweder jetzt auch in die Richtung coachen oder so.
Ja,
das steht mir halt einfach nicht zu. Ne?
Ja.
Also so der Klient kommt mit einem bestimmten Anliegen zu mir, mit einem bestimmten Ziel, was er halt irgendwie erreichen will. Und daran arbeiten wir dann auch. Ne? Okay. Und klar, wenn das Thema Beziehung irgendwie damit reinspielt, dann versuchen wir auch da zu coachen. Aber genau das ist dann zum Beispiel, sagen wir mal so, meine Grenze. Ich habe auch noch nie den Fall gehabt, dass ich jemanden abgelehnt habe. Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, Kurt, ich habe ja auch keine Krankheitsfälle.
Ja, genau.
Ich weiß, oder was du ich habe jetzt auch keine solche Extremfälle, wo ich wirklich sagen muss, da hört es für mich auf. Ne?
Okay.
Aber trotzdem, um vielleicht die Frage auch nochmal zu beantworten, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen raus, aber...
Alles gut. Also ich wiederhole nochmal, ne? Also gibt es Bereiche, wo du sagst, die könnte ich mir niemals, die könnte ich niemals begleiten oder so. Kann sein, dass du sagst, das hast du bisher noch nicht erlebt, aber also kam bisher noch nicht vor, ne? Mhm. Aber kann ja auch sein, dass du schon, also Stand heute, sagen würdest, so, und da, nee, da würde ich niemals, das kann ich nicht. Also aus persönlichen Gründen vielleicht sogar. Ne?
Ja, kann ich dir sogar was sagen, was ich nicht machen würde. Und zwar deswegen bin ich auch Life-Coach geworden und kein Business-Coach, weil ich würde zum Beispiel nichts machen oder da setze ich definitiv meine Grenzen, aber das ist wirklich ein bisschen anders oder anders von dir nochmal zu differenzieren, wenn irgendwas gecoacht werden soll, wo ich nicht hinterstehen kann.
Ah, okay.
Und im Business-Coaching-Kontext passiert das halt schneller mal, dass zum Beispiel Firmen einen Coach reinholen und ranziehen, um zum Beispiel bestimmte Mitarbeiter irgendwie in bestimmte Richtung zu bringen.
Ja, verstehe. Oder, Manipulation.
Ja, genau. Also ich will
es nicht. Ne?
Genau. Mhm. Es gibt definitiv Firmen oder Führungsebenen oder also nicht Dinge, wo es halt wirklich darum geht, die Mitarbeiter so zu coachen, in bestimmte Richtungen zu coachen. Also um ganz ehrlich zu sein, jedes Unternehmen will natürlich irgendwie, wenn Coach kommt, will natürlich auch eine Richtung vorgeben.
Ja.
Das ist auch verständlich. Und da geht es ja auch um andere Themen als im Live-Coaching. Ja. Ne? Da geht es nicht um Persönlichkeitsentwicklungsthemen, da geht es zum Beispiel um Teambuilding, da geht es um Motivation, da geht es um, weiß ich nicht, auch die Werte des Unternehmens nochmal besser zu positionieren, als auch um Krisencoaching, was auch immer. Da gibt es also ganz viele verschiedene Themen. Und natürlich gibt es dann auch Richtungen, die vorgegeben werden, die auch Sinn machen. Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, hier der Mitarbeiter performt irgendwie nicht richtig, ne? Und da sollten, oder mir fällt jetzt kein super gutes Beispiel ein, also jetzt so ad hoc, da bist du immer ein bisschen besser als ich. Du kannst immer viel besser, finde ich, so Vergleiche ziehen.
Okay.
Aber auf jeden Fall, wenn es halt darum geht,
ich finde das gut, was du bisher sagst. Also ich glaube, du wolltest ja gerade also nur sagen...
schon in Richtung Manipulation.
Ja, genau, ne, das hast du ja gerade gesagt.
Ja,
ne? Ja klar. Ich würde vorschlagen, dass wir nochmal zurückkommen zur, so gerade ein Gefühl, was ich habe, zu der Struktur, die du angekündigt hattest.
Ja.
Weißt du, ne, die du...
wir sind schon fast bei einer Stunde, ne?
Ja, ist doch gut. Ja. Nee, die Themen finde ich alle wichtig, weil die miteinander zusammenhängen, ne, und verwoben sind, weil wir gerade auch ein Stück weit aufgemacht haben, wie weit können wir solche Beziehungen und Beziehungsanfragen begleiten. Ne? Das haben wir jetzt mit aufgemacht.
Aber wir sind ein bisschen abgekommen, finde ich, ne?
Genau.
Vom eigentlichen Thema.
Deswegen wieder zurück zur Struktur, ne? Um wieder die Struktur reinzubringen. Was haben wir denn an weiteren Punkten, die du da benennen wolltest, weißt du?
Was heißt an weiteren Punkten? Also ich hatte ja gedacht, wir gehen mal so ein bisschen den Verlauf einer Beziehung durch.
Genau.
Wo können im Grunde genommen Stolperfallen passieren?
Gerne, also, kannst du ruhig benennen.
Genau, also so,
also wenn wir die
vielleicht machen wir es mal an konkreten Beispielen fest.
Ja. Ne?
Also ich finde, ein großes Thema ist ja wirklich so, wenn das Vertrauen fehlt.
Ja.
Und dann Vertrauensmangel erlebt man ja vor allem auch beim Thema Eifersucht.
Mhm. So. Da sind wir wieder bei dem Thema, die Beziehungs Killer. Also was sind die Fakten, ne? Richtig? Habe ich es richtig verstanden?
Ja. Worauf wolltest du jetzt hinaus?
Nee, genau, das ist richtig. Nee, ich wollte... Struktur. Du hast am Anfang des Podcasts gesagt...
Ach so, meinst du, soll ich jetzt erstmal eine Ebene,
weil wir hatten,
so eine Phase,
weißt du,
sagen?
Ja, oder? Weil du hattest, genau, weil wir hatten angefangen mit so einer Phase, so wie man sich kennenlernt. Die haben wir sehr weit ausgeführt. Und,
weil du mich gerade auf die Struktur... Punkte hier so hingewiesen hast.
So.
Wir haben hier natürlich, komm, wir sagen es jetzt einfach. Wir haben hier natürlich eine kleine Liste vor uns liegen und die gehen wir gerade so ein bisschen ab und mit ein paar Stichpunkten. Und da hattest du mich jetzt, da hattest du so hingeschielt, Kurt.
Ja, ich wollte damit nur sagen, ja, ich habe dir hingezeigt, so, ne, sagt dem Motto, hier, die Punkte wolltest du doch noch benennen. Aber worauf ich hinaus will, war, mit dem, was ich gesagt habe, dass du am Anfang eine Struktur angekündigt hast für unsere Zuhörer, die sich bezog auf so den Verlauf auch einer Beziehung, ne, so, wo sich was wie abzeichnet. Und da hatten wir ganz weit ausgeführt den Anfang einer Beziehung. Und ich würde vorschlagen, lass uns da, weil ich fand das super, da andocken und weitermachen in Bezug auf, was sind so die, gerade dann in der Phase, wenn die Kennenlernphase vorbei ist, also wenn man jetzt in einer aktiven Beziehung ist, die im Alltag überführt worden ist, ne?
Ja.
Was sind da die möglichen, und da passt das, was, worauf ich jetzt zeige, da, ne, diese Punkte, die du ja genannt hast, was sind mögliche Beziehungskiller oder Probleme, die aufkommen können? Da wären wir wieder dem Thema gerecht, was wir heute haben.
Ja, klar. Ne? Nee, ich weiß, was du meinst. Okay. Jetzt, ich überlege nur, wir hatten ja die Anfangsphase. Welche Phase, also wollen wir denn jetzt als nächstes so angehen?
Da habe ich gerade schon gesagt, also diese war jetzt so meine Vorstellung.
Ja.
So diese Hauptphase, also die was heißt Phase? Das hört sich mal so schematisch an. Also quasi, wenn man jetzt sagt, es ist das Verliebtsein vorbei. Und jetzt sind wir in eine, man kennt sich und man hat einen Alltag, ne? Alltag, und den lebt man jetzt.
Mhm.
Ne? So.
Okay.
Also diese quasi die Vorstellung von etwas, das ist jetzt, docke ich wieder an dem, was wir am Anfang gesagt haben, die Vorstellung von etwas, das Bild, was ich von jemandem habe, das hast du so schön erklärt, ist jetzt überführt worden in die Realität. Also entweder bin ich jetzt begeistert weiterhin,
ja,
oder ich bin enttäuscht und muss jetzt überlegen, was mache ich damit.
Ja.
Ne? Manipuliere ich den anderen, hat er sich verändert?
So, ja, das ist auch ein großes, ne, Thema. Ne?
Weißt du? So nach dem Motto, er hat immer gesagt, er will abnehmen, ist aber auch viel zu dick.
Ja.
So als Beispiel, einer der Punkte. Oder ne, am Anfang war mehr Sex, jetzt haben wir weniger, was ist hier los? Mhm. Ne? Nur noch einmal im Jahr oder was? Ne? Überspitzt formuliert, ne? Oder was weiß ich was. Oder sogar Paare, ne? Das gibt es auch, aber es ist wieder ein anderer Podcast, um Sexualität. So, ne? Zum Beispiel, wenn Paare sagen, Sexualität hat für uns keine Rolle. Spielt für uns keine Rolle. Das gibt's auch. Habe ich in der Therapie schon gehabt. Die sagen dann, Sexualität wollen wir nicht, weil wir vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben in unserem Leben. Und ich habe endlich einen Partner gefunden, der das akzeptiert.
Also wir reden wirklich von keiner Sexualität,
ja,
in der Beziehung.
Ja, gibt, ja, es.
Habe ich im Coaching jetzt noch nicht, ja, gehört. Finde, ja, ich auch interessant.
Ja, auf jeden Fall. In der Psychotherapie gibt es das.
Ja?
Ja, gibt,
okay,
es. Und da bin ich dann, werde ich auch mal ganz hellhörig, weil ich mich dann frage, was ist das für eine Beziehung? Also ist es dann, und dann ist auch spannend, haben wir dann noch eine Partnerschaft oder haben wir dann eine WG? Also eine,
ja, das ist, ne, auch meine Frage.
Also WG-Charakter, ja, im Sinne von, na, wobei da müsste man wieder gegenhalten, Moment, Sexualität ist ja nicht der einzige Faktor, der eine Partnerschaft festlegt, ne?
Mhm.
Aber ich will jetzt nicht nur zu sehr verwirren, ne, aber du fragst ja gerade, welche Phase ich meine. Ich meine, diese Phase, wenn es Verliebtsein vorbei ist und man ist in der aktiven Alltags- und gelebten Partnerschaft im Alltag ohne, oder wenn die rosa, ja, Brille weg ist,
ja, so,
vielleicht umgangssprachlich.
Ja, stimmt. Also das wird dann natürlich dann, genau, du hast schon recht, dann kommt so der Alltag. Und ich glaube, was dann wichtig ist, ist, dass der Mensch trotzdem noch wiedererkennbar ist. Also dass, ja, man, was man am Anfang halt so, sind wir mal ganz ehrlich, am Anfang macht man natürlich auch Dinge, die man vielleicht sonst nicht so macht, weil man wirbt ja um den anderen oder man will sich natürlich verständlicherweise auch noch so von der besten Seite zeigen. Ich glaube, da geht es jedem so. Wichtig ist nur trotzdem, glaube ich, dass man authentisch bleibt, dass man sich nicht verstellt. Also dass wirklich nicht am Ende dann sowas kommt wie, ey, krasse, ne? Also am Anfang war es aber ganz anders. Oder,
ja, ich weiß, was du meinst.
Oder du,
ja,
hast,
ja,
Versprechungen, ja, gemacht, genau, ja, du hast, ja, damals, ja, das und das gesagt, ja, und ist halt nicht so, ne?
Oder der Witz, der am Anfang war super lustig, aber den kannst du jetzt nicht ganz über 30 Jahre reißen.
Genau.
Ich meine, nach dem Motto, boah, da habe ich am Anfang voll drüber gelacht, aber jetzt kommt der gar nicht mehr gut.
Ja, genau.
Ja, weißt du? So.
Genau, sowas.
Ja,
ne? Ja, und ich glaube von daher, also Authentizität, oh mein Gott, Authentizität, mhm, Authentizität,
ja,
so, schwieriges,
ja,
Wort. Ja.
Genau.
Als auch wirklich Wertschätzung. Ich, mhm, finde auch, man hat immer so häufig, erlebt man das mit einer längeren, also je länger man sich kennt, ich mach's mal ja so, je länger man sich kennt und je mehr Vertrauen man auch zu dem anderen hat und man sich bei dem anderen fallen lassen kann, damit schwindet dann auch irgendwie so ein bisschen die Grenze so des Respekts und der Wertschätzung. Also das, also bei manchen kann man das beobachten. So im Sinne von, ja, du wieder, ne? Oder dass du belächelt, Dinge belächelt, auch mit dem anderen, wie soll ich das sagen, anders umgeht, flapsiger umgeht, dass da so eine bestimmte Grenze, die dann so ein, mhm, bisschen leicht einknickt oder weicher wird, weißt, mhm, du, dass man so das Gefühl hat, je öfter ich meine Grenze bei dem anderen überschreiten kann, umso enger sind wir, umso sehr ist noch die, mhm, Vertrauensbasis da. Ich finde, das erlebt man auch häufig in Beziehungen, die dann so den anderen wirklich auch ein bisschen runterputzen, was aber für die ein absoluter Liebesbeweis ist.
Ich weiß, was du meinst.
Weißt du, was ich meine?
Ja, das hat, glaube ich, auch damit zu tun, was ich anfangs meinte mit der Identität. Weil meine eigene Identität sich auch mit der Zeit mit verändert. Das heißt, wenn ich am Anfang um jemanden werbe, ist übrigens auch nicht selten, dass das gesagt wird, dass dann habe ich den geheiratet und dann war der auf einmal plötzlich ganz anders. Am Anfang war er noch voll bemüht und danach liegt er nur noch mit seinem Popo auf der Couch und hat die Fernbedienung in der Hand. Ne? So, was steckt dahinter? Ja, das hat dann damit zu tun, wenn ich jetzt dieses plakative Beispiel mache, dass die Person zielorientiert schon ist. Also ich umgarne eine Frau. Mhm. Wenn ich die habe, habe ich sie. Da brauche ich ja jetzt nichts mehr tun. Also Beziehung ist dann keine Arbeit mehr für mich. Das läuft ja dann. Das habe ich die, habe ich ja jetzt geheiratet. Und dann ist das fertig, ne, das Thema. So. Und, oder das gibt es auch, dass, und da komme ich jetzt wieder in den pathologischen Bereich, also wo etwas krankheitswertig ist. Und das ist auch nicht selten das Thema. Wenn man, das sagen dann die betroffenen Partner, die das aushalten müssen, sagen dann, da war der so liebevoll oder da war sie so liebevoll. Und plötzlich hat die mich... War die eiskalt oder war die so distanziert? Ja. So, ja. Und dann hat das damit zu tun, dass dann der Partner an der Stelle in Kontakt kommt, auch mit eigenen Themen. Mhm. Also, wo man aufgrund vielleicht von eigenen Erfahrungserlebnissen, ja, oder aufgrund von, dass die Ursache kann auch in der Kindheit stecken, dass man das halt so vorgelebt bekommen hatte oder so, ja, keine andere Vorstellung hat von Partnerschaft, ja. Also zum Beispiel, wenn die eigenen Eltern keine Partnerschaft gelebt haben, sondern mehr ein getrennt sein. Also nicht miteinander geredet haben oder sich nie geküsst haben oder nie in den Arm genommen haben und so weiter. Also mehr eher nur funktioniert haben. Mhm. Kann das, muss nicht in allen Fällen so sein, ne? Kann das ein Grund sein, warum man dann ein ganz gewisses Bild hat auch von Partnerschaft. Mhm. Nämlich, dass man dann sagt, so, ich weiß nicht, wie das geht. Mhm. Und dass man dann vielleicht sich gar nicht mehr für den anderen so interessiert oder dem gar nicht zuhört oder weißt du, wie ich das meine, so, dass man den gar nicht mehr so wahrnimmt und registriert.
Ich weiß, was du meinst.
Was damit passiert. Und das kann zu tun haben damit eigenen, muss nicht immer traumatisch sein, aber vielleicht traumatischen Erfahrungen oder vielleicht auch aufgrund von Persönlichkeitsstörungen, die vorgelebt worden sind oder Depressionen oder was weiß ich, ne, kann sowas mit gefärbt werden. Und das prägt automatisch dann mit die Partnerschaft. Ne?
Ja.
Und das meine ich mit der eigenen Identität. Weil in der Verliebtheitsphase ist das noch nicht. Da bin ich frei in meiner Gestaltung. Das ist so ein bisschen wie Karneval. Ne? Lerne ich jemanden kennen, jo, ziehe ich heute mal Polizistenkostüm an oder da kann ich verspielt sein. Dann sagt der andere, oh, witzig, cool oder ne, wie auch immer. Es ist irgendwie lockerer und freier. Aber mit der Zeit kriegt man auch ein Gefühl von Konstanz. Ja. Also, wie ist der wirklich?
Und dann ist man nicht mehr beweglich.
Ist der authentisch, ja. Nicht mehr beweglich im Sinne von, dann ist man, dann hat man keine andere Chance, als authentisch zu sein, beziehungsweise, dass der andere mich authentischer wahrnimmt. Ja. Selbst wenn ich was nicht so sehe oder versuche zu kaschieren, wird das trotzdem die andere Person merken, über die Zeit, automatisch, ja. Durch das Erleben des Konstanten. Mhm. Also, dass es dann über die Zeit sich zeigt, was ist wirklich, hat wirklich einen Halt und was nicht.
Ja. Total, ja, gebe ich dir recht.
Ja.
Was ich halt auch, worauf ich vor allem auch gerade noch hinaus wollte, war dieses mit der Kommunikation, also mit diesem, dass es dann so ein bisschen abschätziger wird oder so, sagen wir mal, herablassender wird.
Ja.
Das erlebe ich zum Beispiel häufig halt auch im Coaching und auch gerade so im Paar-Coaching dann, dass das Thema gewaltfreie Kommunikation als Lösung dienen soll. Also das du kennst ja wahrscheinlich auch. Also das du im Grunde genommen wirklich schaust, also häufig kommt es ja dann zu solchen Verallgemeinerungen, ne? Sowas wie, ey, immer hörst du mir nicht zu oder da hast du mich nicht gesehen, ne? Bist du irgendwie nicht auf mich eingegangen und halt, dass immer nur du adressiert wird, ne? Und dass man halt, also gewaltfreie Kommunikation bedeutet dann in dem Fall, so nennt man das dann halt, dass man wirklich bei sich bleibt, ne? Dass man auch wirklich schaut.
Mit ich sitzen.
Genau. Dass man auch seine Gefühle und Bedürfnisse formuliert, ne? Dass man auch erstmal, also es hat eine bestimmte Abfolge, also dass man halt erstmal eine Beobachtung formuliert, ne? Also was ist passiert, dass man die Situation schildert, dann halt das Gefühl, was es bei mir ausgelöst hat, aber was auch bei mir ausgelöst hat, nicht, dass der andere es ausgelöst hat, ne, sondern dass ich aus meiner Perspektive spreche, dann mein Bedürfnis dahinter formuliere, ne, sowas wie, also nicht, ich hätte jetzt mal echt gern Ruhe, ne, irgendwie, oder wäre schön, wenn ich mich da auf dich falle, oder wäre schön, ich bräuchte da jetzt irgendwie das Gefühl von Verlässlichkeit, ne, wenn das irgendwie, wenn ich mich darauf verlassen kann, ne, so, und dass man dann halt auch einen Wunsch äußert, also dass man halt auch sagt, wie kann man es irgendwie in Zukunft verändern, ne? Dass es dann halt auch besser wird.
Ja.
Und das aber wirklich aus der Ich-Kommunikation heraus.
Ja, genau.
Genau.
Ja. Auch so Sätze wie, ich glaube, da das werden viele Hörer bestätigen, so wenn man jetzt, so wie du das gerade erklärt hast, wenn man das, sagen wir, falsch oder nicht gewaltfrei macht, so formuliert, ne? Wäre das, wenn man sagt, so, da hast du mich voll vernachlässigt.
Ja.
Ja, so, das ist so, ja. Bam, so direkt Vorwurf, genau. Kann man im Grunde nur in eine Verteidigungshaltung gehen und sagen, das stimmt doch gar nicht, oder was du wieder hast, oder ja. Ne, so, ne, dann ist es wie ein Schlagabtausch, ne.
Ja.
Und wenn man das gewaltfrei macht, wäre das ja so, da habe ich mich zurückgesetzt gefühlt.
Genau.
Ja. Oder, ja, dann kann die andere Person an der Stelle nichts machen, also nichts machen im Sinne von, das nicht als persönlichen Angriff sehen, weil die andere Person ja nur hört, wie es bei der anderen Person angekommen ist.
Genau.
Und was sie sich gewünscht hat. Das ist halt die Riesenchance. Ne? Das ist vielleicht ein Beispiel dafür.
Und ich glaube, das ist auch so der Schlüssel, was du gerade gesagt hast. Oder auch ne? Also die Wurzel im Grunde, dass man wirklich guckt, dass man... Oh, jetzt habe ich wieder den
Faden verloren.
Ein bisschen ja. Den Faden verloren. Also es ist wirklich für mich, ich merke das gerade auch, weil ich ja noch so ein bisschen krank war jetzt und ich bin noch ein bisschen zugedröhnt mit Medikamenten, aber...
Da kommt voll die Ausrede, ja.
Ja, echt.
Was soll ich sagen? Hast du keine Ahnung davon?
Nee, genau.
Nee, genau, ist ja auch 20 vor 12, aber...
Warte, jetzt hör... Genau. Jetzt
ja.
Unterbrich mich nicht.
Ja, voll die Schubladen, die du genau. Reingekommen bist.
Jetzt kriege ich es hin. Ich fühle mich von dir unterbrochen.
Boah, das haben wir jetzt mal gut eingeübt. Das haben wir aber 10 Mal geübt vorher.
Ja, pass auf.
Ja. Soll ich mein Problem?
Jetzt kommt's. Genau.
So.
Jetzt kommt's nämlich. Und zwar, ja. Dass man wirklich versucht, zu schauen, immer wirklich davon auszugehen, dass was ich gerade fühle, ist ja nicht unbedingt die Intention des anderen.
Ja.
So, dass man das versteht, dass man wirklich auch, und da sind wir wieder beim Thema Erwartungen oder auch, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass man wirklich dem anderen was formuliert und der andere kann es ja auch gar nicht wissen, dass es so angekommen ist. Also,
richtig.
Und auch, man sollte auch nicht davon ausgehen, dass das, was passiert ist, die Intention des anderen war. Und
richtig.
Ich glaube, wenn man das versucht hinzukriegen, also immer sich zu denken, es ist so bei mir angekommen, es hat das bei mir ausgelöst, aber es kann ja auch viel mit mir zu tun haben, mit meinen eigenen Themen, mit meinen eigenen Anteilen, Erfahrungen, was auch immer, auch Anforderungen im Alltag, ne, dass ich jetzt so reagiere.
Mhm.
Ne, aber das heißt ja nicht, dass mein Partner das auch beabsichtigt hat.
Genau.
Und dass man das wirklich versucht, miteinander auf den Nenner zu bekommen.
Mhm.
Ne, und deswegen auch von sich spricht und nicht den anderen direkt... in so einen Vorwurf, ne, mit so einem Vorwurf, weil das ist doch klar, wenn ich jemandem einen Vorwurf mache, kommt direkt eine Gegenreaktion, also oder direkt eine Abwehrreaktion. Ja,
ist so.
Klar. Ja. Ist ja auch nur verständlich.
Ja, es sei denn natürlich, man hat eine bestimmte Beziehungsstruktur und der Partner sagt dann so, ja, du hast recht, Chef, oder du hast recht, Meister. Ja, ich überspitze das gerade, aber so, ne? Aber du hast vollkommen recht, von diesem Setting gehen wir jetzt nicht aus.
Genau, gehen wir jetzt mal nicht von aus.
Okay.
Aber um da halt auch schon mal so eine Lösung zu liefern, wie man damit am besten umgeht, dass das nicht so ein... ich meine, das Ding ist ja auch, was wir hier so teilweise sagen, das wissen ja auch die meisten. Ich glaube, das große Problem ist, das auch im Alltag immer zu beherzigen und das auch immer im Alltag klar zu haben und oder ne, da zu gucken, wie gehe ich denn damit um, selbst wenn jetzt irgendwie 1000 Anforderungen auf mich einprasseln. Und ich glaube, man muss für sich irgendwie versuchen, bestimmte Verhaltensmuster aufzubrechen. Also wenn ich zum Beispiel merke, irgendwie, ich fühle mich immer wieder verletzt in bestimmten Themen, also sagen wir zum Beispiel... Wenn ich irgendwas jetzt im Alltag nicht richtig mache, ja, und mein Partner weist mich darauf hin, dann fühle ich mich irgendwie direkt total klein und, ne, so, und bin wirklich direkt verletzt und fühle mich sofort angegriffen. Also das ist dann vielleicht die natürliche Schlussfolgerung, ich fühle mich angegriffen. Und es kann ja auch nur ein Hinweis sein von dem anderen, von dem Partner. Ne? Und das kann ja auch nur sein, dass er das zur Kenntnis nimmt.
Ja, klar.
Und dass das ja gar nicht gewollt ist, dem anderen irgendwie weh zu tun.
Mhm.
Und dass man da für sich hinguckt, wiederholt sich das auch bei mir.
Mhm.
Und wenn sich das, also ist es dann vielleicht ein Verhaltensmuster von mir, wo ich immer wieder, du hast ja auch irgendwann schon mal so schön gesagt, getriggert werde.
Ja, ne? Absolut,
also, genau.
Ja, ja, was du sagst, das ist tatsächlich unheimlich wichtig. Ich würde sogar so weit gehen, das ist zumindest in meinen Settings so, wenn ich, wenn Klienten zu mir kommen mit so einer Fragestellung, ne, wie kann ich was verändern, dann gehe ich erstmal davon aus, weil die meistens auch Symptome nennen, dass es tiefgreifender ist, also die Belastung hochgradig ist, ne, dann würde ich zum Beispiel denen nicht empfehlen, setzen Sie das direkt am besten dort schon um, ne, weil das ist für mich Schritt 2 oder 3. Ne. Schritt 1 ist für mich erstmal wahrnehmen, das, was da passiert. Also erstmal nur wahrnehmen. Also, ne, weil wenn die Personen erkennen in den Situationen, was da gerade passiert, sind die enorm weit.
Mhm.
Dann dann haben die noch nicht die Chance, das zu verändern. Weil es ist schwierig, das zu verändern, weil man rucki-zucki wieder reingezogen wird.
Ja, natürlich. Ja? Man hat sein Leben lang immer gleich reagiert.
Ja, und dann stell dir vor, ich mache mal ein Szenario auf, ne? Du bist jetzt mit deinem Partner im Streitgespräch, sagst also konstruktiven, ne? Sagst dann so, ja, ich fühle mich von dir zurückgesetzt. Ja, und der Partner, ja, sagt dann so, was willst du denn, was ist das denn für ein Quatsch, wer erzählt dir das denn, ne? So überspitzt, ne? Mhm. Und dann versucht man weiterhin freundlich dazu zu lösen und irgendwann, wenn der andere nicht drauf eingeht und immer weiter verletzt, wird man irgendwann sagen, boah, hier scheiß auf gewaltfreie Kommunikation, jetzt kriegt er einen richtig rein oder so, ne? Weil irgendwann ist auch das Maß voll.
Ja.
Und es hat mit der Dynamik zu tun, dass man dann eher so wieder in so eine Richtung Kränkung, Verletzung und so dann reingeht. Und deswegen empfehle ich für solche Settings im ersten Schritt A, erstmal erkennen. Und für mich wäre der zweite Schritt, darauf zu achten, wann komme ich gefühlt emotional in einen roten Bereich. Mhm. Also, dass ich merke, der nächste oder übernächste Satz führt dazu, dass ich gleich kippe und also im Sinne von, dass ich dann abgehe. Ja. Also, dass ich dann auch zurückhaue oder so, ja, emotional. Ne?
Ja.
Und da würde ich nämlich dann dringend empfehlen, sobald man in so einen orangenen Bereich kommt, wenn man mal von einer Einschätzung von grün, gelb und rot ausgeht, ja, von der Belastbarkeit oder wo meine Grenze ist, ne? Sobald man in einen orangenen Bereich kommt, so gelb bis Richtung rot, ne? Dann sollte man sich erstmal rausnehmen aus dem Kontakt. Das finde ich erstmal viel wichtiger, als sofort schon so einen lösungsorientierten Ansatz zu leben, weil der ist schon eine andere Klasse, eine andere Liga, ja. Weil erstmal sich zu erlauben, ich nehme mich raus, bestärkt die Person auch in dem, ich habe das Recht, zu entscheiden, wann wird mir das zu viel und mich dann da auch zu schützen.
Ja.
Und wenn das etwas ist, was man verinnerlichen kann und beherrscht, dann hat man auch die Möglichkeit, besser sich so zu schützen, wenn weitere Angriffe kommen. Selbst wenn man dann in so einen lösungsorientierten Ansatz geht.
Ja.
So, das ist immer so das, jetzt aus meinem Setting heraus gesprochen, wenn ich jetzt therapeutisch in der Therapie jetzt arbeite.
Ich weiß, was du meinst.
Also nochmal als Information für die Hörer jetzt, so meinte ich das.
Finde ich super gut, weil doch, ich wollte auch mal darauf eingehen, was kann man denn machen, wenn es soweit ist, dass man merkt, man kommt da doch in so einen Moment, wo man nicht mehr gewaltfrei kommunizieren kann, weil man halt wirklich doch verletzt ist und das wirklich nicht mehr so unter Kontrolle hat, damit umzugehen, das verstehe ich voll.
Ja.
Oder was mache ich denn auch, wenn ich den Vorwurf bekomme? Ne? Also wenn ich selber den Vorwurf bekomme, gehe ich dann auch direkt in eine Abwehrhaltung oder wie gehe ich dann damit um?
Ne? Kommunizieren, das mal, was gerade bei einem gerade passiert. Also wenn man bei der Ich-Form bleibt, würde ich immer empfehlen zu sagen, das verletzt mich. Wenn dann die Person, das sage ich jetzt hier so schematisch, ne? Je nach Partnerschaft kann man es auch anders formulieren, ne? Dass man sagt so, aua, ja, oder das, was du jetzt sagst, das verletzt mich oder es tut mir gerade weh, ne?
Ja.
Und wenn die andere Person das nicht registriert und sagt, ja, und stell dich mal nicht so an oder wieso jetzt als Beispiel, dann muss ich persönlich erkennen, dass gerade die andere Person meine Grenze nicht toleriert. Und dann bin ich in der Eigenverantwortung, ich kann nicht den anderen verantwortlich machen, dass er schuld ist, dann bin ich in der Eigenverantwortung, mich zu schützen und rauszunehmen.
Ja, das stimmt.
Das ist so wirklich, ne? Dann sind wir schon, ansonsten rutschen wir automatisch in so eine Täter-Opfer-Dynamik rein, also wo ich mich dann als Opfer fühle, ja, und das ist etwas, das ist aus meiner Sicht nur zum Scheitern verurteilt. Die Frage, die sich aber stellt, ist, wie zieht man sich dann daraus? Wenn ich zum Beispiel mich nur umdrehe und gehe weg, kann das automatisch für die Kommunikation bedeuten, der andere fühlt sich ignoriert, fühlt sich vielleicht bestraft.
Ist ja auch ein bisschen, ich finde, es ist auch eine Form von Respektlosigkeit, wenn ich ehrlich bin. Also man kann sich ja aus einer Situation rausziehen, aber wenn man auch mitten in einem Gespräch ist und man merkt irgendwie, ich komme damit jetzt gerade nicht zurecht, weil mich das total, total irgendwie in die Ecke drängt oder was auch immer, dann kann ich ja irgendwie äußern, pass mal auf, ich muss jetzt hier stoppen, weil sonst kann ich mich da nicht mehr beherrschen oder was auch immer.
Ja.
Lass uns ein andermal weiterreden. Ja. Das hat jetzt auch nicht damit zu tun, dass ich dich jetzt hier auflaufen lassen will, aber wir reden andermal weiter.
Genau, je nachdem, wie man kommunizieren kann. Ich meine, wenn es gerade eine hitzige Diskussion ist, kann man nicht mehr groß erklären. Ne, dann könnte man höchstens sagen, ich verlasse jetzt hier die Situation oder ich gehe jetzt aus dem Raum, weil ansonsten wird das hier nur noch, also verletzen wir uns nur noch mehr. Ne? Das kann man schon als Satz auch in so einer hitzigen Diskussion sagen. Ne? Und ideal wäre natürlich so therapeutisch formuliert, wenn man das vielleicht sogar unabhängig von einem Streitgespräch mal grundsätzlich kommuniziert, wie man in Streitsituationen umgehen will. Also dass man zum Beispiel sagt, in Zukunft, wenn wir streiten, werde ich mich rausziehen. Ja? Ja. Und das hat dann nichts mit dir zu tun, sondern einfach, weil ich uns beide ein Stück weit schützen will damit.
Das finde ich auch
mich
gut.
Und
genau.
Den anderen. Wobei
das irgendwie anzukündigen.
Ja, wobei aber, das muss tatsächlich am besten über, also so vermittelt werden, dass die andere Person das auch erkennt. Weil wenn man emotional ist, kann man das nicht unbedingt immer so rational und logisch erfassen.
Na klar.
Ja? Ja. Weil dann denkt man sich so, ach du mit deinem Gelabere, und man nimmt das dann nicht ernst.
Ja. Was ich aber auch gerne nochmal hier noch sagen will an dieser Stelle ist, das, was Kurt und ich jetzt sagen, sind natürlich irgendwie so super Vorbildsszenarien, ne? Dass man da total gut in dem Moment mit umgehen kann. Es gibt natürlich auch einfach mal Momente, die sind dann so hitzig oder die sind dann auch mal unkontrolliert und dann, ne, rastet man halt auch mal aus. Das kann halt auch passieren. Aber wichtig ist dann natürlich, also sowas darf auch ruhig passieren, dass man ja, ne, sich mal überhaupt nicht vorbildlich verhält und mal so richtig ausrastet oder so. Ne? Also ich finde schon wichtig ist immer Respekt in auch einer Beziehung. Das heißt, ne, so Schimpfwörter oder sowas, selbst wenn die mal fallen, dann kann das natürlich auch passieren, aber sollte natürlich nicht, aber man sollte sich immer mit Respekt begegnen und versuchen wirklich auch bei sich zu bleiben und den anderen so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte.
Ja.
Ich meine, das lernt man ja auch schon als Kind, aber trotzdem sei das hier an der Stelle nochmal gesagt. Aber was ich trotzdem nochmal sagen möchte ist, selbst sagen wir mal, es entgleitet einem wirklich die Situation oder man merkt so, man hat sich wieder so irgendwie gestritten und in die Haare bekommen, dass man ganz weit weg ist von dem, was wir jetzt gerade hier so erzählt haben. Finde ich, ist dann die Frage, wie geht man danach miteinander um? Also sowas kann auch passieren, aber dass man dann wieder zueinander findet und irgendwie dann wieder einen Weg aufeinander zufindet und es zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal aufnimmt, ne? Oder wenn sich wirklich die beiden so, wenn sich beide Gemüter beruhigt haben, dass man dann nochmal am Tisch zusammenkommt und miteinander redet. Ne?
Also das ist so Ideallösung. Ne? Also bin ich voll bei dir. Ich würde sogar sagen, es gibt Kommunikationsregeln zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass einer aus dem Raum rausgeht. Da ist es ganz wichtig, dass die Person, die aus dem Raum geht, auch wieder zurückkommt. Weil es kann nicht sein, dass die Person sich aus dem Gespräch entzieht und der andere läuft hinterher.
Das wäre
von,
ne,
von der psychischen Ausrichtung oder von der Dynamik her, ist es ganz wichtig, dass die Person, die sagt, ich gehe jetzt, weil mir das zu viel wird oder mir das nicht gut tut, dass dieser Raum, dass man geht, dass der respektiert wird. Und dass die Person, die rausgeht, auch die Verantwortung hat, wieder zurückzukommen, wenn sie merkt, genau, ne, dass es jetzt geht. Sie kann das ja erfragen, zum Beispiel dann, wenn sie zurückkommt, dass sie sagt, passt das jetzt, dass wir nochmal anders miteinander reden? Ne? Nicht provozierend gemeint, sondern klären.
Genau.
Ne? Und wenn die andere Person sagt ja, dann kann man das dann, was du gerade sagst, dann machen. Und wenn nicht, dann okay, dann würde man dann vielleicht sogar fragen, okay, ich wäre jetzt bereit, dann sag du Bescheid, wenn du soweit bist.
Ja.
Ne? Zu der Person, die das vielleicht vorher noch nicht so sah. Ne? Genau, so könnte man das machen. Also das wären so klassische Settings. Wobei wir hier jetzt von so ganz schematischen, klassischen Sachen reden. Wenn wir wirklich in die Dynamik einer von Beziehungskillern einsteigen. Ich würde auch vorschlagen, wir gehen noch mal kurz die Punkte durch, die du da notiert hast. Ne? Ob wir mal, manche Sachen haben wir sicherlich schon angesprochen, aber
das ja, mal, wir sind hier schon eher in so einem Konfliktmanagement. Ne? Also das ist ja jetzt, eher im Konflikt, also wie gehe ich um mit Konflikten? Ne? Wie kommuniziere ich
genau.
In Konflikten? Wir sind ja jetzt weniger bei Beziehungskillern, dass wir vielleicht ein bisschen konkreter bleiben.
Ne? Ja, ist richtig. Wobei, lass uns ruhig den Punkt Beziehungskiller noch mal, also da würde ich vorschlagen, hingehen, oder? Meinst du nicht?
Gott, du kannst auch sagen, ne? Also,
so, okay,
wenn du möchtest.
Genau, ja, ich gucke mir das gerade mal an, was du aufgeschrieben hast hier. Thema Eifersucht hast du aufgeschrieben, ne?
Hatten wir aber auch schon angesprochen.
Genau, finde ich auch.
Weißt du, was mir gerade noch gekommen ist, war vorhin die Frage danach, was sind denn jetzt wirklich, also insofern auch Beziehungskiller, woran erkenne ich denn auch zum Beispiel, dass eine Beziehung jetzt vielleicht auch langsam zum Scheitern verurteilt ist oder so bedroht ist, ne?
Deutlich erkennbar. Wenn es offensichtlich ist. Es gibt ja, also das muss man ganz klar sagen, also es gibt die Form von, dass es offensichtlich gezeigt wird. Und es gibt die Form von, wo das nicht erkennbar ist.
Dann, genau, vielleicht kannst du das ja mal beides dann erklären.
Okay, also die Form von, wo es offensichtlich gezeigt wird, ist, dass man nichts mehr zu lachen hat, dass die Emotionen absterben, wo es richtig, ich sag mal, eisig wird in der Beziehung. Das ist ein ganz deutliches Zeichen. Also sobald was richtig eisig wird, also eisig im Sinne von einer Gefühlskälte, eine Gefühlsdistanziertheit, dass es von außen spürbar ist. Mhm. Oder wenn man anfängt, den anderen ins Lächerliche zu ziehen. oder sich über den anderen lustig zu machen. Aber auch mit so einer Qualität, was vorher nicht da war.
Und das meinte ich auch vorhin, ne? Diese mangelnde Wertschätzung.
Ja, ne? Ja, genau. Aber jetzt hier nochmal bezogen auf welche emotionale Dynamik da stattfindet. Ne?
Sehr also, gut.
Ne, so, das sind Anzeichen, die deutlich machen, dass hier eine, nicht dass die Beziehung zu Ende ist, sondern dass es hier zu einer Distanzierung kommt. Hier distanziert man sich. Ja? Das kann, es kann, der Auslöser kann sein, ein Frust erleben, ein längeres sich nicht gesehen fühlen, ne, sowas. Das können so die Auslöser für sowas sein. Das wäre aber die Variante, die ich jetzt gerade geschildert habe, wenn es sichtbar und spürbar ist. Es gibt auch die Variante, ja, die gibt es, dass es im Außen gar nicht sichtbar wird. Also wo man das Gefühl hat, ist doch alles voll in Ordnung. Und plötzlich bricht es dann heraus. So nach dem Motto, jetzt ist vorbei, jetzt trenne ich mich, ne, sowas. Und es ist wirklich für niemanden sichtbar gewesen vorher. Na, das kann, sagen wir mal, aus verschiedenen Gründen passieren. Also es kann sein, weil die Person selber das vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat. Also erst eine Zeit brauchte, um es benennen zu können und dann sagen zu können.
Wo wir wieder dabei sind, man muss seine eigenen Bedürfnisse und Werte kennen.
Richtig, ne? Oder die Variante, dass man Angst hat davor. Weil stell dir vor, du hast Kinder und plötzlich merkst du, es verändert sich was in der Beziehung. Ja? Und du kommst am Punkt, wo du vielleicht erst emotional einsteigst, also wo du ein Bedürfnis erfasst bei dir, also was erkennst, was aber schon die Qualität hat von, ich habe keine Gefühle mehr oder ich habe nicht mehr so die Gefühle wie vorher zum Partner. Und dann hast du automatisch die Frage, die dir stellen musst, oh, was mache ich denn jetzt hier? Vor allen Dingen wird es schwierig, wenn du merkst, du verliebst dich sogar noch in einer anderen Person. Das gibt es ja auch. Das ist übrigens eines der häufigsten Gründe, die dann zu einer Trennung führen, weil das ein sicheres Zeichen ist für die Person, ne, dass sich hier was emotional total verändert hat. Ne? Also sowas wie sowas vielleicht auch Endgültiges. Ne? Das kann dann sein. Und das ist natürlich dann sehr wegweisend. Also das heißt, worauf will ich hinaus? Diese Person muss sich dann fragen, was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis? Ne? Weil wenn ich eine Beziehung beende, wo vielleicht noch Kinder oder was weiß ich, sozialer Status oder was weiß ich nicht noch dranhängt, ne? Das würde ich ja automatisch zerstören.
Ja.
So Themen sind übrigens nicht selten auch in einer ganz anderen Dynamik, was ich gerade eingeläutet habe mit Pädophilie. Stell dir mal vor, das ist die Person lebt in einem kleineren Dorf, ja, und dann plötzlich steht die Polizei vor der Tür.
Hm.
Ne? Und das kommt raus. Also die Frage ist, bleibt die Partnerin oder der Partner, je nachdem wer das gemacht hat, ne, bleibt die da? Kann diese Person überhaupt noch in dem Dorf eine soziale Integration leben? Weißt du, wie ich meine? So. Hm. Oder wird sie verstoßen? Kann es sein, dass sie vielleicht alles verliert?
Hm.
Alle Kontakte?
Ja? Da merkt man halt total, dass du in diesem wirklich diese krassen Krankheitsbilder halt auch so vor Augen hast.
Ja, also klar.
Ich finde das total spannend.
Diese Dynamik und die Sachen, die ich dir sage, die erlebe ich ja auch im praktischen Alltag. Ne?
Hm.
Und das sind so Dinge, das sind dann auch wichtige Prozesse, die ich hier anspreche, nämlich die Frage, was kann ich in einer Partnerschaft wahrnehmen? Und ich würde behaupten, dass wenn wir unserer Intuition vertrauen, dass das dann erkennbar ist.
Mhm.
Nur, wenn es nicht erkennbar ist, wie in dem Beispiel, was ich gerade aufgeführt habe, ist es ein sicheres Zeichen, dass ich gerade vielleicht gar kein gutes Gefühl zu mir selber habe.
Mhm. Also, was ich halt auch häufig so erlebe, ist, dass zwei Dinge halt wirklich schwer zu überwinden sind. Das ist einmal, wenn ein Vertrauensbruch da gewesen ist. Also wenn wirklich auch ich meine, das ist ja wirklich das Wichtigste überhaupt in der Beziehung, das Vertrauen, ne, dass man sich fallen lassen kann und ne, halt auch weiß, man ist gut aufgehoben.
Mhm.
Das ist so das eine, wo ich das Gefühl habe, da dreht sich wirklich eine Menge und da muss wirklich verdammt dran gearbeitet werden oder vielleicht ist es auch wirklich manchmal gar nicht mehr überwindbar. Und das andere ist wirklich, wenn die Gefühle weg sind, ne, und dann auch eine Öffnung stattfindet für, wie du schon sagst, ne, jemand anders und so. Und dann kommt ja auch häufig Betrug ins Spiel. Dann passiert natürlich auch Unehrlichkeit und Vertrauensbruch und so weiter. Und ich glaube aber auch sowas wie, dass die Liebe weggeht, passiert auch nicht von heute auf morgen. Da passiert halt, wie du schon auch gesagt hast, so eine Distanzierung, ne, oder man entfernt sich voneinander.
Mhm.
Beide entwickeln sich irgendwie in verschiedene Richtungen. Und da ist auch wieder, finde ich, Dreh- und Angelpunkt sind halt so die Werte. So, die man vorher miteinander geteilt hat oder die man von dem anderen ganz toll fand ne, so, und zu schätzen wusste, dass die sich irgendwie im Laufe des Lebens verändern, die Bedürfnisse und dass man nicht mehr in dieselbe Richtung einschlägt und dass man diesen Freiraum dem anderen vor allem auch lässt und auch vielleicht den anderen dabei begleitet, finde ich auch ganz wichtig. Also ich finde, man sollte da zum Beispiel auch nicht sagen, es ist absolut starr, wenn sich der andere in eine andere Richtung verändert und sich von mir weg verändert, dann ist das so, dass es zwangsläufig zu einer Trennung kommen muss, sondern ich finde, man kann auch sich versuchen, mit dem Partner zusammen, also, und das geht auch wirklich, das ist nicht, das eine schließt das andere nicht aus, also sich mit dem Partner zusammen jeweils in eine andere Richtung vielleicht zu entwickeln, aber trotzdem gemeinsam Nenner zu finden und sich auch für die Richtung des anderen noch mit zu begeistern.
Ich weiß genau, was du meinst.
Weißt
du,
was meine?
Ja, und ich würde das auch ganz gern bestärken. Ich bin davon überzeugt, dass da hier auch wieder das Mittel der Wahl immer die Kommunikation ist.
Ja.
Meine Erfahrung ist die, dass die Paare, die jetzt, die wir hier ansprechen, die da in Frage kämen, dass die häufig das sagen als, ich habe es ja schon versucht zu sagen oder mitzuteilen, aber der andere hat das nicht gesehen oder so, oder der will das nicht sehen.
Mhm. Ne?
Und ich glaube, dass hier da auch das größte Problem drin steckt, nämlich die Frage, die sich hier stellt, ist, habe ich das wirklich deutlich genug gesagt?
Mhm.
Also so, dass der andere das wirklich nachvollziehbar verstehen kann, also so, ne, was da passiert. Und so, ne, das sind so, weißt du, das sind ganz, ganz wichtige grundlegende Dinge, weil ich bin davon überzeugt, das ist auch meine Erfahrung in der Praxis, dass wir hier das Problem haben, dass wenn schon was mitgeteilt wird, dass es vielleicht nicht eindrücklich genug mitgeteilt wird.
Boah, ich finde, du sprichst gerade was total Gutes an, und zwar, ich weiß genau, was du meinst, auch dieses, das, was ich sage, oder so dieses, also klassische Sender-Empfänger-Modell, das, was ich sage, muss ja nicht auch zwangsläufig in genau der Intention, wie ich es gesagt habe, bei dem anderen ankommen. Und trotzdem ist meine Wahrnehmung, ich habe es dem anderen gesagt und so verständlich wie möglich, und der muss es ja im Grunde verstanden haben.
Mhm.
Ne? Aber der andere hat es vielleicht ganz anders verstanden, oder ne, genau, weil er seine eigenen Gedanken dazu hat, seine eigenen Konstrukte und so weiter.
Ich mache mal ein Beispiel.
Gerne.
Also ich finde, ein Beispiel ist ja mal wichtig. Ne? Ein ganz einfaches, also jetzt nicht mit der Dramatik hier, sondern erstmal ein ganz plausibles. Ne?
Ja.
Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe Durst, und der Partner reagiert nicht, ja, weil ich aber eigentlich damit sagen will, ich möchte was trinken, kannst du mir bitte ein Glas Wasser holen oder was zu trinken holen? Ne?
Ach, das ist noch eine Erwartung geknüpft,
genau,
quasi.
Okay. Habe ich mit der Aussage, ich habe Durst, das noch nicht kommuniziert.
Eben, ja.
Aber ich könnte ja fälschlicherweise annehmen, der Partner nimmt nicht wahr, dass ich Durst habe, und gibt mir nichts.
Und
dem ist das egal.
Und das, was du jetzt aber gerade sagst, ist, glaube ich, der meiste Fehler in den meisten Beziehungen.
Ja.
Oder der größte Fehler in den meisten Beziehungen.
Ja, also,
dass die Leute, die sagen nämlich, ich habe Durst, und hoffen, der Partner versteht, alles klar, der holt mir jetzt was zu trinken.
Ja. Ja. Oder auch umgekehrt. Es gibt auch Paare, wo dann der Partner, dass dann ein Partnerteil sagt, ich habe Durst, und der andere das direkt auf so einer Appellebene sieht, also dieses nach dem Motto, mach jetzt was, ne? Und dann sagt so, ja, wie jetzt, hol dir das doch selber. Und dann sagt, oder so als Beispiel, oder was willst du denn genau haben oder so, ne? Und dann sagt vielleicht die Person, oh, weiß ich noch gar nicht, ich wollte einfach nur mitteilen.
Ja,
also nur um auch nochmal deutlich zu machen, das eine impliziert nicht unbedingt automatisch das andere, sondern ich wollte mehr das passt gut, was du sagst, ich wollte darauf hinaus, dass es die Eigenverantwortung ist, zu überprüfen, ob das, was ich sagen will, auch wirklich das ist, was ich gesagt habe, ausgesprochen habe.
Ja.
Und wenn ich merke, es passiert nicht, es geht nicht in Resonanz, also das Gegenüber geht nicht mit mir in die entsprechende Kommunikation, die ich mir wünsche, oder gibt mir nicht das entsprechende Feedback, dass ich dann nochmal überprüfe, kam es überhaupt richtig an.
Ja.
Ne? Weil ich kann nicht, das möchte ich hier ganz ausdrücklich nochmal betonen, auch an die Hörer oder auch an uns beide, ich kann ja nicht erwarten, dass das immer sofort verstanden wird. Das kann man wirklich nicht. Ne?
Ja.
Natürlich kriegt man irgendwann mit der Zeit auch ein Gefühl für den Partner, das ist ganz klar. Ne? Aber es ist nochmal ganz wichtig zu betonen, ich habe die Eigenverantwortung zu überprüfen, ob ich das mitgeteilt habe, was ich mitteilen wollte.
Definitiv, voll bei dir, Kurt.
Auf einer ganz noch tieferen Ebene, warum passiert das in Partnerschaft? Das könnte man sich jetzt fragen, warum ist das so? Warum gibt es das?
Mhm.
Ja, es liegt daran, weil die Partnerschaften, die gelebten Partnerschaften nur ein Spiegel sind, das ist meine Haltung, ne, meine Interpretation, nur ein Spiegel sind von meinem eigenen psychischen Zustand. Das heißt, welchen Bewusstseinsgrad kann ich gerade selber leben? Also was habe ich selber erkannt?
Mhm.
Wenn ich auf einer Ebene bin, wo ich noch nicht klar kommunizieren kann, also meine Bedürfnisse wahrnehmen kann und sehen kann, werde ich auch immer wieder in so Situationen kommen, wo ich dann uneindeutig rede.
Ja.
Ne?
Ja.
Und erst durch das immer bewusster werden, auch immer klarer werden kann, was ich will und wie es dann läuft. Ne? Genauso wie auch bei Seitensprüngen oder wenn Beziehungen beendet sind, ist auch nicht selten das Thema in der Therapie, wenn ich zum Beispiel mich verliebe, habe einen Seitensprung, ne, dann habe ich in dem Moment das, was da im Außen passiert, für mich genutzt, indem ich dann es in eine Handlung überführt habe. Ich hätte es ja auch anders interpretieren können und sagen können, okay, ich nehme wahr, also wenn ich in einer Partnerschaft bin, ne, und ja, quasi dann einen Seitensprung habe im Sinne von Fremdgehe, ne, ich hätte es ja auch so interpretieren können, dass ich wahrnehme, huch, ui, hier sind Gefühle für eine andere Person, mhm, ne, was passiert hier mit mir? Und dann mich frage, was fehlt in meiner aktuellen Partnerschaft?
Ganz genau.
Ja. Ist es vielleicht, ne, und jetzt mache ich mal ein ganz plausibles Beispiel, was ich in den Therapien immer wieder anführe, wenn ich Hunger habe. Ja? Und je mehr ich Hunger habe, umso mehr habe ich das Bedürfnis, was zu essen. Und umso mehr sehe ich auch überall nur noch Essen. Mhm. Und höre auch nur noch Essen. Dann höre ich auf einmal auch beim Reden, wenn jemand sagt, hast du gerade Pizza gesagt oder sowas, ja? Oder sehe dann plötzlich auch jede Werbung, sehe plötzlich jeden Laden, den es gibt, den ich vielleicht vorher noch nie gesehen habe, rieche auch jedes Essen, was sofort da ist, und die Wahrscheinlichkeit steigt auch, dass ich dann irgendwann doch an der Pommesbude anhalte, wo ich sonst normalerweise nie anhalten würde, weil die Pommes sowas von eklig sind, dass sie jeden Horrorfilm damit, weißt du, sozusagen mit. Aber egal, Hauptsache ich habe das dann gegessen, ja? Und hinterher denkt man sich, warum habe ich das gemacht, ja? Weil das Bedürfnis halt so stark war. So, worauf will ich hinaus? Wenn ich jetzt aber satt bin und keinen Hunger habe, werde ich diese Pommes nicht essen.
Bruder, du hast das auf den Punkt gebracht. Ich finde dich immer echt, du machst das immer so schön bildlich.
Ja, ich liebe Bilder. Ich,
ja, das ist eine das meiner Begabungen. Merkt man dir auch sehr. Ja, so, echt, ne? Also ich finde, das hast du ganz, ganz toll ja, so verbildlicht. Ne? Also wirklich. Ja. Vor allem für die Uhrzeit. Halleluja, ja. Ey, nicht schlecht.
Ja, ich bin voll drin.
Aber ja, und deswegen, ich glaube, daran merkt man halt wirklich, und das hast du wirklich schön gesagt, es gibt auch schon die Möglichkeit.
Danke. Super gemacht.
Also super. Ja. Ich finde, also genau, und dass man sich auch wirklich mal fragt, genau, wenn es schon, wenn ich gedanklich da schon bin und genau merke, ich bin anscheinend nicht satt, ich habe Hunger.
Genau.
Zu gucken, wie kann ich denn auch satt werden, genau, in meiner aktuellen Beziehung, also in der Lieblingspizzeria, ne?
Ja,
also,
genau.
Oder wie auch immer, oder was fehlt da halt, ne? Was fehlt mir, was ich woanders halt gerne bekommen möchte, ne?
Ja, und auch die Frage, ne, wenn ich zu Hause halt immer nur Ravioli kriege als Beispiel, ja? Nichts gegen Ravioli, ne? Aber wenn ich nur Ravioli kriege, würde ich irgendwann, weil ich finde das so einfach, so plausibel, ja? Dann würde ich auch irgendwann sagen, so, boah, nee, bitte nicht schon wieder Ravioli, weil ich komme nach Hause und dann kriege ich die schon wieder und ich kann die nicht mehr sehen.
Dazu,
ich kotze gleich, weißt du so?
Dazu möchte ich aber auch noch was sagen. Ich finde ganz wichtig auch, sich zu selber auch zu hinterfragen oder zu gucken, offen darüber auch zu kommunizieren. Ich glaube, es ist völlig normal und ich glaube, dass wir auch ein paar Konzepte mal so ein bisschen hinterfragen müssen. Das sagen wir mal, wir leben mit einem Partner zusammen, ja. Im besten Fall, weiß ich nicht, 40, 50 Jahre. Ich glaube, dass zwangsläufig in diesen 40, 50 Jahren auch mal die Frage danach kommt, boah, ich habe auch mal Bock auf was anderes, außer Ravioli.
Ich weiß genau,
was du meinst. Und ich glaube, das ist auch völlig normal. Sagen wir mal, dann hat man auch noch die Situation, also ich hoffe, ihr habt verstanden, das ist eine Metapher, ne? Natürlich für Sex. Ne? Also ich habe jetzt irgendwie Lust auf jemand anders sexuell.
Ja. Ja.
Und ich glaube, das ist auch völlig normal, weil man einfach so viel miteinander Zeit verbringt und auch alles miteinander teilt, dass natürlich irgendwie dieser gesamte Reiz und dieses steht ja auch häufig für was, ne? Also für dieses mal ein Abenteuer, mal was anderes erleben, ne? Auch sich wieder, ne? Also neu entdecken, was auch immer.
Wir machen Werbung wieder für einen anderen Podcast, glaube ich.
Ich glaube auch.
Weißt du, wie ich meine?
Aber ich will nur damit sagen, ich glaube, auch das ist völlig normal, dass irgendwann dieses Bedürfnis aufkommt, auch mal aus diesem auszubrechen. Ne? Oder
kann
auch
sein.
Mal jemand anderen, genau, ich möchte nur sagen, kann ja sein. Aber nur, dass man sagt, so, das sollte man nicht unterdrücken.
Ach so,
und das sollte man auch nicht für sich wahrnehmen als, boah, jetzt werde ich zum Fremdgänger oder jetzt liebe ich meinen anderen, liebe ich meinen Partner nicht mehr. Ich glaube, um Gottes Willen, also das muss man nicht denken, sondern das ist, glaube ich, ein ganz normaler Prozess im Laufe des Lebens. Dass man nur wirklich, also das erlebe ich halt auch häufig wirklich bei Klienten, und dass man wirklich sich das zugesteht und das vielleicht sogar, und ich glaube, da lebt man dann auch eine wirklich moderne Form von Beziehung, das vielleicht auch mit seinem Partner wirklich offen bespricht.
Okay, ich weiß, was du meinst.
Also transparent bleibt in der Beziehung.
Wenn das geht, weil dann bin ich total bei dir. Ich würde auch sagen, das ist der ideale Weg, das zu kommunizieren. Wenn aber die Personen sich sagen, oh, allein der Gedanke schon Sünde, ja, den erlaube ich mir noch nicht mal. Vielleicht, ich meine, das ist ja schon Hut ab, dass man das denn dann dir mitteilt, weil das ist ja schon mega Scham, ne? Also es ist ja schon so wie so eine Art, was mache ich da? Ne? So. Aber also da gesteht man sich ja was ein. Ne? Aber das wäre ideal, wenn man das macht in der Partnerschaft. Und wenn nicht, auf jeden Fall sich hinterfragen, das betrifft jetzt jeden Hörer, wenn man so Gedanken hat oder so Gefühle, sich hinterfragen, warum habe ich die? Also seit wann habe ich die? Wofür stehen die?
Genau, weil vielleicht stehen für welche die wieder, Bedürfnisse?
Weil, genau. Ja, weil vielleicht stehen die auch für mein Beispiel mit Ravioli, dass man sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Ravioli, ich will jetzt mal was anderes essen. Dann heißt das aber nicht gleichzeitig, dass ich jetzt woanders essen muss.
Nee, das meine ich auch nicht unbedingt damit. Also genau, ich meine auch nicht damit, unbedingt fremd zu gehen oder direkt jemand anderes zu haben, sondern ich meine nur damit, ich glaube, dass solche Gefühle zwangsläufig irgendwie, oder nicht Gefühle oder Gedanken, halt auch mal passieren können. Ne?
Genau, aber
oder dass man auch eine Phase in der Beziehung gibt, wo es, Entschuldige, Kurt, aber nur um das nochmal auszuführen, weil ich glaube, das ist mir nochmal wichtig, das auch noch zu ergänzen. Das heißt ja auch nicht, dass man sich jetzt von dem Partner die Absolution einholen soll, oder die Erlaubnis einholen soll, fremdgehen zu dürfen, um Gottes Willen. Also ich meine, klar, gibt es auch, ne? Und das ist ja auch eine sehr moderne Form irgendwie von Beziehung. Aber ich meine, es gibt natürlich auch Beziehungen, da ist es einfach nicht möglich. Aber ich glaube trotzdem einfach damit auch offen umzugehen, zu sagen, hey, was fehlt uns denn hier gerade? Oder sind wir einfach gerade so in einem stressigen, in einer stressigen Lebensphase, ne? Dass wir, sagen wir mal so, im Außen danach suchen, wieder Erfüllung zu bekommen oder sich irgendwie, ne, irgendwie, wie du schon sagst, da stehen mir auch vielleicht andere Bedürfnisse hinter. Ne? Aber nur einfach, ich wollte nur auch an die Hörer sagen, ich glaube, sowas ist auch normal. Das sind...
Ne? Also es ist ein heißes Thema, es ist ein spannendes Thema.
Kommen wir auch nochmal zu.
Auf jeden Fall. Aber um das auch nochmal, auch kann ich nur bestätigen, also jetzt so wie du, also wenn man ein Bedürfnis hat und das ist dann Fremdgehen und man merkt, das ist ein ganz klarer, tiefer Wunsch in einem, dann ist das so.
Ja.
Und dann muss man sich fragen, was mache ich damit? Aber wenn wir jetzt nochmal zu den Ravioli, ich muss Ravioli jetzt abschließen.
Ja, ist Ravioli gut. Ich mag Ravioli, alles cool.
Alles gut. Wenn man halt merkt, ich will keine Ravioli mehr, ich will was anderes, aber ich bin mir klar, das kann auch ruhig zu Hause sein, also im Sinne von dann übertragen auf Sexualität oder Partnerschaft mit dem gleichen Partner, da muss man aber zumindest kommunizieren, dass man keinen Ravioli mehr will. Weil es kann nämlich sein, und das ist übrigens auch ein Effekt, den ich ansprechen will, dass man vielleicht sogar damit, dass man sagt, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf Ravioli, dass der Partner plötzlich voll aufatmet und sagt, boah, endlich. Boah,
danke, genau.
Ja, weil ich habe das nur für dich gemacht. Und dann wird vielleicht dann der Partner sagen, wie, nur für mich? Ich hasse das Ravioli inzwischen, ich kann es schon mehr sehen. Ja?
Ja,
und dann
du?
Ist dann so ein Thema gelöst. Ja? Es kann aber auch sein, dass dann die Person voll zu tief gekränkt ist, weil die sagt, ich kann nur Ravioli oder ich kenne das gar nicht. Oder die sagen dann,
du mochtest doch immer Ravioli.
Ja, genau. Oder magst du mein Ravioli nicht? Oder so als Beispiel, ja. Dann wäre es natürlich auch nochmal wichtig zu sagen, nee, Moment mal, hat damit nichts zu tun, aber nur Ravioli ist auch Käse.
Ja.
Ja, und dann muss man halt schauen, ich sage das umgangssprachlich, ne, aber dann muss man schauen, wie kann man da dann ein Update, eine Veränderung gemeinsam partnerschaftlich integrieren. Ne? Und das ist dann wieder Aufgabe eher von lösungsorientierten Ansätzen
hier. Ja, und hier ist natürlich wieder Feingefühl gefragt und natürlich auch wieder in dieser gewaltfreien Kommunikation zu bleiben. Also gewaltfrei hört sich mal so blöd an, ich finde den Begriff irgendwie ganz komisch, aber so dieses in der Ich-Formulierung zu bleiben, ne?
Ja.
Also wirklich von sich zu sprechen und was man selber, warum man da jetzt, also was das in einem auslöst und nicht dem anderen direkt mit einem Vorwurf zu begegnen oder so. Genau.
Nee. Also ich gehe auch gerade, während du das gesagt hast, nochmal die Punkte.
Stunden. Ich weiß nicht, ob die Leute noch überhaupt bei uns
sind. Doch,
ich glaube, vielleicht
schon.
Haben die gar kein Ravioli mehr mitbekommen.
Doch, glaube ich schon. Doch. Ja, manche essen vielleicht schon Ravioli gerade.
Ja.
Nein, aber ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte, die auf den Zettel, auf diesem, hier, wie sagt man,
Zettel.
Digitalen Zettel stehen,
Zettel,
abgearbeitet. Nee, aber ich glaube auch, dass die Basics...
Ich brauche den Zettel auch gar nicht.
Genau.
Ja auch alles,
wir haben es schon gemacht.
Wir haben es hingekriegt,
Genau, wir haben, glaube ich, die wichtigsten Punkte, die uns für das heutige Thema wichtig waren, kommuniziert. Ich gehe gerade nochmal gedanklich durch, ob ich irgendwas vergessen habe, was mir noch dazu wichtig war. Vielleicht, wenn die Frage sich stellt, was mache ich denn jetzt, wenn ich so Beziehungskiller da sind und ich nicht weiß, ob ich die Beziehung beenden soll oder nicht, also wo ich verunsichert bin.
Mhm.
Ich würde immer empfehlen, bei Verunsicherung eine Vertrauensperson mit einzubeziehen erstmal, also mit einer Person zu reden. Man muss, finde ich, das wäre mein A und O, bevor man, das ist jetzt wirklich wie so ein Gesetz, wie das Amen in der Kirche, bevor man langfristige Entscheidungen trifft, ist es ganz wichtig, dass man erstmal kurzfristig einen klaren Kopf bekommt. Also im Sinne von, dass man es besser erfasst. Weil ein Gefühl, wenn ein Gefühl da ist, was zum Beispiel heißt, ich möchte jetzt die Beziehung beenden, als Beispiel jetzt hier zu dem Thema, sollte man das nicht sofort überführen in die Realität, sondern erstmal gut sacken lassen, also mindestens eine Zeit lang drüber schlafen und auch mindestens 1, 2, 3, 4 oder noch mehr Gespräche geführt haben mit vielleicht sogar auch verschiedenen Personen. Wenn man das Gefühl hat, man wird nicht gut, also das möchte ich auch nochmal sagen, man sollte auch Personen aufsuchen, die, wo man sagen würde, die können auch kritisch sein. Weil wir sind ja alle nicht doof, ne? Wir gehen ja meistens zu denen, die uns bestätigen.
Ja.
So.
Das hast du schön gesagt.
Ja, es ist so. Ne? Deswegen fände ich es wichtig, dass man gerade bei solchen Fragestellungen wirklich sich ans Herz fasst und wenn man jetzt langfristig keine Entscheidung treffen will, die man vielleicht bereut, dass man dann Kontakt zu Personen aufsucht, die einen auch differenzierte Rückmeldung geben würden. Also die einem auch sagen würden, hör mal, dat, also eher, ich sag jetzt mal, eine distanziertere Perspektive dazu haben. Nicht unbedingt so stark parteiisch sind. So meine ich das.
Ich bin mit allem total konform, was du sagst. Finde ich total gut. Ich hätte noch eine Sache davor gelagert, wirklich, bevor man das macht. Und da bist du mir jetzt wahrscheinlich dann klar, das sowieso. Aber wirklich auch offen mit dem Partner zu sprechen. Also schon bevor es zu so einer Handlungsabsicht kommt,
das wäre vorher, ja.
dem Partner versuchen, wirklich immer Unzufriedenheit mitzuteilen und mit dem Partner zusammen zu überlegen, was können wir ändern gemeinsam. Aber dafür muss natürlich auch der Wunsch bestehen, die Beziehung aufrecht zu halten. Ja. Ne? Wenn man sowieso schon abgeschlossen hat, wenn man schon merkt, man möchte mit dem Partner kein Gespräch mehr haben, dann ist eigentlich schon, denke ich mal, der Zug häufig abgefahren. Ja. Aber wenn man so das Gefühl hat, nee, die Beziehung ist mir eigentlich schon wichtig und mich ärgert, dass ich da jetzt irgendwie so drüber denke oder ich will ja auch eigentlich, dass sich was ändert, dann finde ich, sollte der Partner auch immer der erste Ansprechpartner sein.
Vielleicht noch ein Punkt, damit bin ich dann von dem, was ich sagen will, für heute durch. Ein wichtiger Punkt, der in den Therapien sehr, sehr häufig vorkommt bei so einem Thema. Und zwar, wenn sich die Frage gestellt wird, vielleicht ist das im Moment so eine Phase und das wird dann schon wieder irgendwann wieder besser werden. Kommen auch wieder bessere Zeiten.
Ja, super.
Da kann ich nur zu sagen, no way. Also wenn irgendwelche, sagen wir mal, Verhaltensweisen schon gestartet worden sind, wird das nicht mehr besser. Weil es ist ein Prozess, der ist dann nicht aufzuhalten, wenn man nicht den versteht und entsprechend mit steuert aktiv. Mhm. Worauf ich hinaus will ist, ich erlebe das häufig so in den Therapien, dass man erst das Thema dann erst aufmacht, wenn es schon zu spät ist. Also wenn man schon gemerkt hat, dann kommt zum Beispiel die Person X in die Therapie und sagt, ja, ich habe schon keine Gefühle mehr, ich weiß gar nicht mehr, ich fühle mich gerade alleine wohler als mit dem Partner. Und ich merke auch, dass ich den irgendwie gar nicht mehr so als Partner wahrnehme, sondern eher als Freund. Das sind so Zeichen. Ne? Wenn ich da dann empfehle, am besten aus dem Alltag auszusteigen, also dass man mal so einen Abend sich Zeit nimmt, wo man den Partner mal anders bucht, also aus dem Alltag raus in ein Setting, wo man sich nochmal anders erleben kann, losgelöst von Alltag, dann erlebe ich das häufig so, dass die Personen dann sagen so, nee, da bin ich schon gar nicht mehr. Also das ist so dann schon zu weit fortgeschritten, ja. Und häufig höre ich auch von den Personen, dass das ein schleichender Prozess war, dass man gedacht hat, das wird auch schon mal wieder besser, aber das hat sich nicht eingespielt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn es geht, schon frühzeitig mit einer Vertrauensperson, also sich der Person anvertrauen. Und du sagtest gerade Partner, ideal, würde ich auch sagen. Setzt voraus, dass der Partner einen zuhört. Wenn der Partner das nicht wahrnimmt, nicht registriert, dann kann das den Prozess sogar noch beschleunigen. Beispiel wäre, man sitzt nicht mehr zusammen auf der Couch, in einem Arm gekuschelt, sondern plötzlich nur noch nebeneinander. Zwar mit 5 Kissen dazwischen oder 7 Katzen oder so. Ja. Dann überspitzt formuliert. Ja. Dann ist das an der Stelle schon ein Zeichen, dass wenn man das nicht markiert oder bespricht, ja, so nach dem Motto, hey, ich würde ganz gerne auch mal mit dir wieder kuscheln in der Ecke sitzen, wenn man das nicht bespricht, sondern so laufen lässt, dass man dann sagt, okay, der andere ist damit einverstanden. Und das ist ein Prozess, der eingeläutet wird. Mhm. Auch auf der Verhaltensebene. Dass man dann diesen Abstand akzeptiert.
Ja, es ist gut, dass das mal stimmt. Das ist sehr interessant, was du gerade sagst. Ja.
Also das heißt, ich will darauf hinaus, zu denken, dass das irgendwie sich schon wieder irgendwie gibt, so funktioniert das nicht. Also Blumen kommen. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe wieder ein Bild vor Augen. Schön. Bildliches Beispiel, ja. Also wenn die Blumen die Blätter hängen lassen, dann werden die auch nicht wieder, wenn man die nicht gießt.
Ja, das ist gut.
Mhm. Ja, ist einfach
schon gesagt.
Ja. Also man muss schon was tun.
Ja, und auch da, genau, das führt eigentlich auch dazu. Also klar, Beziehung ist natürlich auch Arbeit, also sich nicht zu vergessen im Alltag, ne? Nicht so das als einen Selbstläufer zu akzeptieren und hinzunehmen. Ne? Natürlich gibt es immer mal Phasen, wo wir nicht immer die komplette und pralle Aufmerksamkeit haben und wirklich zu allem, was wir so an Anforderungen haben, dem Partner auch noch jeden Abend mit einer Überraschung begeistern oder was auch immer, ne, klar. Oder es immer wieder schaffen, das alles so am Leben zu halten.
Muss auch authentisch sein.
Ganz genau. Es gibt auch ganz klar mal Phasen, die laufen mal stressig und nicht so gut. Aber da ist es auch ganz wichtig, dann trotzdem immer auch zu kommunizieren, hey, ne, wir brauchen auch mal wieder Zeit für uns. Oder das und das würde ich schön finden, wenn wir das mal wieder machen. Also auch mit dem, auch im Austausch zu sein, auch über in solchen Phasen auch wirklich zu sagen, scheiße, wir kommen auch gerade zu kurz. Ne? Ja. Oder was wünschst du dir denn jetzt gerade? Ja, wie geht's dir denn gerade? Und trotzdem auch immer noch, das finde ich übrigens auch wichtig, das schleicht sich auch so schnell ein. Das machen wirklich mein Mann und ich auch wirklich immer, zu fragen, wie war der Tag und wie geht's einem? Also, weil das schlecht, ne, ich glaube, dass das halt ganz, ganz wichtig eigentlich ist, weil man ja dann trotzdem immer auf dem Laufenden bleibt und so banal sich das auch anhört. Oder man ja auch denkt, ja klar, okay, ich weiß ja eigentlich, was so, was der Partner so an dem Tag gemacht hat. Aber dann, man hat ja dann trotzdem noch so Erlebnisse oder Dinge, die man miteinander teilt, die dann auch wieder im Grunde genommen einen so zusammenschweißen. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt.
Ich habe sogar noch einen Gag dazu am Schluss. Also ich wollte mir wirklich aber deine...
ich wollte eine Sache noch kurz...
Ja, bitte, bitte.
Bitte halt, bewahre den Gag. Ich möchte ihn unbedingt hören. Aber eine Sache wollte ich auch noch sagen, weil du gerade meintest, das natürlich auch ansprechen und wenn der andere das nicht ernst nimmt, also dass das dann natürlich auch, also eigentlich, dass es ja auch wichtig ist, dass man da miteinander redet. Würde ich gerne noch hinzufügen, wenn man mit dem Partner reden will und so ein Thema besprechen will, dass man das auf keinen Fall bespricht in dem Moment, wo dann gerade, sagen wir mal, irgendwie so ein Verhaltensmuster stattfindet. Also sowas wie, irgendwie man hat gerade so, man hat gerade einen Moment, wo man sich so gegenseitig ein bisschen aufstichelt, aufstachelt. Ja. Also sowas wie, boah, er hat schon wieder nicht den Müll runtergebracht, ne? Oder irgendwie, wie sieht es denn hier schon wieder aus? Ja. Und dass man dann so ein Fass aufmacht, so von wegen, boah, ey, und ganz ehrlich, ich bin sowieso nicht gerade glücklich. Ja. Und da möchte ich nur sagen, wenn man so ein Thema besprechen möchte, wo man wirklich das Gefühl hat, ich bin gerade nicht glücklich in der Beziehung, sollte man tunlichst vermeiden, es in so einem Moment anzusprechen. Dann sollte man sich erst recht einen Moment raussuchen, wo beide Partner einen richtig guten Moment haben. Vielleicht auch mit dem anderen echt, wie du auch gerade sagtest, mal Setting wechseln und in dem Moment mit dem Partner drüber sprechen. Auf jeden Fall eine Situation aussuchen, wo beide gerade auf einer guten Wellenlänge sind.
Du sprichst noch was an, das würde ich gerne ergänzen. Ja. Super, die Punkte. Und zwar auch ein ganz wichtiger Punkt im Alltag. Man sollte auch darauf achten, dass wenn ich was mitteile, dass der Partner mir auch zuhört. Weil wenn der Partner zum Beispiel, das kenne ich von uns im Alltag auch, zum Beispiel gerade eine wichtige Nachricht abschickt, ein SMS oder WhatsApp oder E-Mail irgendwie schreibt, ne, und der andere fängt schon an, loszureden, dann kann ich nicht erwarten, dass der andere mir zuhört. Nur weil der jetzt gerade nicht redet. Weißt du, wie ich das meine? Also wenn ich sitze und schreibe eine Mail und mein Partner oder jemand anders, muss ja nicht immer der Partner sein, teilt mir was mit und ich bin aber gerade beim Mail schreiben, kann das sein, dass ich das nicht höre. Und der andere Partner hat aber schon, würde dann vielleicht im Nachhinein sagen, habe ich dir doch gesagt. Also es braucht auch diese Aufmerksamkeit füreinander. Klar. Ne? Und zum Gag, es sei denn, du hast noch was, sonst sind wir ja...
Ja, ich wollte noch kurz dann, bitte. Weil jetzt hast du noch was gesagt, hätte ich mal was.
Bitte, bitte, bitte.
Ach, scheiße, echt zwei Stunden.
Alles gut, alles wichtig.
Aber im Umkehrschluss finde ich es aber auch wichtig, dass man auch mal das Handy weglegt. Ne? Oder auch mal,
natürlich.
Also dass man, aber dass man auch wirklich, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich höre ja auch mit dir zu, ich spreche auch mit dir und sind dann nebenbei, machen noch irgendwas. Mhm. Und dass man auch wirklich für sich auch mal Räume schafft, wo wirklich mal kein Handy ist, nichts anderes ist, auch kein Fernseher an ist, kein Film läuft. Also dass man auch mal die Möglichkeit hat, miteinander zu sprechen. Also vielleicht sich auch so wieder so Rituale schafft. Ne? Ja. Sowas wie zusammen kochen, zusammen essen, was ja auch gerne mal im Alltag schwierig ist und nicht immer umzusetzen ist. Aber genau.
Als Voraussetzung, wenn man wirklich in den Kontakt oder den Kontakt verstärken will, ne? Wenn man in die Beziehung die Präsenz und die Bereitschaft, den anderen wahrzunehmen und zu sehen und zu verstehen und dem zu erleben, vielleicht so, wenn man das anpeilt.
Ich finde, das ist aber, ganz ehrlich, Gott, das sind doch jetzt so ein paar Parameter, die können sich alle so ein bisschen auf die Fahnen schreiben.
Ja, natürlich, aber ich wollte von den Plakativen so wegkommen. Mhm. Weißt du, so, das ist plakativ, was wir jetzt sagen, das ist auch wichtig, alles wichtig so, ne? Aber das ist so etwas, wenn man jetzt die Hörer das einfach nur so hören würde, die sagen, ja, genau, kenne ich, ne? Haken dran. Aber ich wollte nochmal sagen, wenn wir das so machen, das ist idealistisch denken, ne? Was es da mit sich bringt, nämlich eine andere Beziehungsqualität. Das meine ich. So ein bisschen wie Serien gucken. Wenn ich Serien nebenbei gucke, kriege ich nicht alle Details mit. Muss ich auch genau hingucken. Wenn ich 5 Sachen parallel mache, Staubsauger oder Bügel oder so, kriege ich vielleicht nicht eine wichtige Information mit.
Ja, also ne? Genau, so ist es auch mit der Beziehungsqualität. Genau, wenn
das
die nur nebenher läuft,
ne? Das meine ich.
So im Second Screen, ja. Ja.
Weißt genau. Du? Ne, vor allen Dingen, ich meine, das ist vielleicht bei oberflächlichen Serien nicht abwertend gemeint, sondern wo man vielleicht nicht viel nachdenken muss, vielleicht auch gar kein Problem. Aber wenn man eine Serie guckt mit vielleicht 5 Handlungssträngen parallel, dann wird schon schwierig. Also dann da nochmal genau zu folgen.
Also die Metapher verstehe ich jetzt nicht so ganz.
Gut, also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine Serie angucke, die Schema F ist, ja, also nicht abwertend gemeint, nehmen wir mal
Was ist denn da der Vergleich zum Leben? Hast du das, war es eine Metapher oder war das?
Ja, es war eine Metapher und zwar deswegen, weil wenn ich es ist bei mir so spät. Das war gar nicht so unwichtig. Warte mal eben. Wenn ich, achso, darauf wollte ich hinaus. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, Informationen kriege, da ist die Metapher mit gemeint im Alltag. Wenn ich die Information kriege, du musst jetzt den Müll runterbringen oder so, ja, oder keine Ahnung, hol gleich die Pommes raus oder ja, oder ne, wenn man jetzt muss ja nicht Pommes essen, das ist nur ein Beispiel. Ich versuche jetzt mal alle möglichen Leute anzusprechen, ne? Ja, so.
Ach, jetzt weiß ich mein, wo du bist.
Dann okay. Ist das eine Sache, die kann ich auch mitkriegen, wenn ich gerade eine SMS schreibe.
Ja.
Aber wenn der Partner da hinkommt und sagt, boah, mein Tag war heute anstrengend oder so als Beispiel.
Ja, oder ich mache ein Beziehungsproblem auf.
So, ja. Ne? So, ja. Dann kann ich nicht parallel noch was anderes machen, weil dann denke ich hinterher, ja so, oh ja, wie war denn heute eigentlich? Und dann, wenn der Partner schon vorher was Emotionales mitgeteilt hat, kriegt er sofort die Bestätigung, dass der andere nicht zugehört hat.
Ja.
Und das dann nicht sieht.
Genau,
und dann sind wir auf einer, ne, das ist das Tiefschicht, das meine ich mit dem Tiefschichtigeren. Ne? Ja. Und ja.
Hast du schön, das war gut, dass du es mal gesagt hast, weil
ja,
ehrlich gesagt, mir war es nicht so klar,
ja,
vielleicht war es den Hörern sofort klar, aber vielleicht ist es bei mir einfach schon zu spät.
Ja. Ja, nee, aber gut, dass sowas immer sofort sagen.
Ja.
Ja, gut. Genau. Ja, der Gag am Ende,
jetzt
kriege ich den, ja, vielleicht kriege ich den jetzt die Schleife noch hin. Du hast ja gerade gesagt, dass fand ich so schön gesagt von dir, weil es passt auch, dass ihr ja auch, und das hast du ja an die Hörer auch gerichtet, dass man auch mal einfach Interesse hat im Alltag, zu fragen, wie war dein Tag und so. Ne? Und da fiel mir ein, woran merkt man, dass man älter wird? Das merkt man dann daran, dass man dann fragt, wie war dein Stuhlgang? Weißt du so, mein älter wird, weißt du so. Oder, ne, weißt du, genau. Bist du gut aufs Bett gekommen oder ne, hast du heute Schmerzen gehabt oder nicht, ne? So, das ist gar nicht abwertend gemeint, sondern auch nochmal, auch das verbindet, ne, und zeigt auch, dass wir älter werden, die Bedürfnisse sich verändern. Aber jetzt will ich den Gag nicht totreden. So, wir haben es soweit. Vielleicht auch nochmal an die Hörer. Unsere Werbung, die Facebook-Seite wird kommen, wenn ihr uns mit uns austauschen wollt, wenn ihr euch austauschen wollt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns Feedback gebt. Auch wir wachsen, wir lernen und freuen uns wirklich über jede positive und konstruktive Kritik. Auch natürlich Vorschläge, Ideen, Themen an Vorschläge. Wenn ihr Interesse habt, mal daran teilzunehmen und sagt, ich habe ein brennendes Thema, das passt gut zu euch, sind wir auch für sowas aufgeschlossen.
Auf jeden Fall.
Also da möchten wir ganz viel Werbung machen und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch bewertet. Also wenn ihr, ne, wie so,
bei iTunes, so, geht,
bei
das,
iTunes ja. geht das, ne, genau.
Oder dann auch und auf der Facebook-Seite, wenn
ganz
ihr
genau,
möchtet.
Ganz genau, ganz genau.
Aber es ist, finde ich jetzt zum Beispiel auch bei so einer Folge wie jetzt, wir haben jetzt versucht, auch so relativ viele Punkte dieses Themas zu beleuchten.
Ja.
Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt jetzt irgendwas vermisst, wir haben jetzt schon 2 Stunden geredet und wir haben so manchmal, also ich habe zumindest das Gefühl, wir haben irgendwie gerade nur die Spitze des Eisbergs beleuchtet.
Ja, das haben wir.
Aber genau, und wenn, ich glaube, es ist halt wirklich auch schwierig, gerade bei so einem Thema wie Beziehung, jeden Aspekt zu beleuchten.
Ja,
aber wenn ihr jetzt wirklich sagt, Mensch, schade, ich habe mir jetzt in der Folge das und das noch gewünscht, das ist irgendwie gar nicht angesprochen worden, dann bitte schreibt uns, gibt uns irgendwie Feedback und sagt, auch könnt ihr gerne anonym machen. Das hat auch nichts immer unbedingt damit zu tun, dass ihr als Gast kommen müsst. Aber ich glaube, wir fänden es ganz schön, ne?
Zu
wissen, was bewegt eigentlich so
natürlich.
Die Hörer.
Finde
und
ich spannend.
Welche Dinge sind bei uns, sagen wir mal, vielleicht auch ein bisschen durch Betriebsblindheit nicht mehr so auf dem Radar. Ne?
Genau.
Genau.
Ja. Und in diesem Sinne,
Cordi, ich fand es wieder total schön mit dir.
Ja, ich auch, war echt bereichernd. Jetzt muss ich auch dringend auf Toilette, muss
ich sagen. Ich auch, die ganze Zeit schon.
2 Stunden hier, also ohne Pause, live hier.
Ja, genau. Und schlafen müssen auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Genau.
Dann sage ich gute Nacht, Judith. War echt super schön. Freue mich auf das nächste Mal und auch gute Nacht.
Ach, nächstes Mal haben wir einen Gast übrigens, Cordi.
Ja, stimmt, ja.
Aber
sagen wir noch nicht. Nein,
Überraschung.
Überraschung,
klar.
Ja.
Dann schlaf erstmal schön.
Ja, du auch.
Bis zum nächsten Mal.
Ihr auch.
Jo,
tschüss.
Ciao.
Thank you.
Ihr seid ja echt noch da. Mensch, Hut ab. Nach 2 Stunden. Ich glaube, Kurt und ich, wir hätten noch viel, viel länger sprechen können, aber jetzt mussten wir auch irgendwann mal zum Ende kommen. Es war auf jeden Fall echt ein spannendes Thema und ich glaube, man hätte noch ganz viel dazu sagen können. Auf jeden Fall, das hatte ich auch schon am Anfang gesagt, wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch gerne Kommentare, Feedback. Kurt hatte schon mehrmals jetzt auch die Facebook-Seite angesprochen. Die wird es jetzt natürlich dann geben. Dort könnt ihr dann alles loswerden, Ideen, Themen, Wünsche, Anregungen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über jedes Feedback. Ja, und in 2 Wochen sind wir auch wieder zurück. Dann haben wir einen Gast dabei. Das heißt, wir sind dann nicht mehr alleine, sondern wieder zu dritt. Und ich glaube, das wird eine echt lustige Folge. Also unser Gast verspricht einiges. Ich freue mich schon sehr auf ihn. Ich glaube, das ist ein Mann, das darf ich jetzt einfach schon mal raushauen. Also sorry, Kurt, ne? Und den Rest, ja, ihr dürft noch ein bisschen rätseln. Das bleibt ja dadurch auch noch spannender. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf euch. Und das nächste Mal, also schaltet gern wieder ein, wenn es heißt Psycho trifft Coach.